Und da ist wieder die Potato Gang. Alter, hast du hier gerade mein Intro gecrashed?
Ey, komm, jetzt können, wir wenigstens sicher gehen, dass das Ding auch aufnimmt, ne?
Ich nehme ja auch auf.
Ja, das Ding nimmt ja auch auf, ne? Recording in progress.
So. Du hast da übrigens noch Pizza im Gesicht.
Oh, Entschuldigung, ich bin der Pizzamampf. Ey, du, ich komme gerade vom Scrimmage. Ich muss da zwischendurch mal kurz mal...
Was ist das für eine Pizza?
Hawaii, ich bin so ein Perverser. Ey, seit wann ist eigentlich Pizza Hawaii pervers geworden? Was habe ich verpasst?
Ja, das ist wieder so eine neue woke Erkenntnis.
Wahrscheinlich kulturelle Moment, kulturelle Aneignung bei Pizza? Hallo? Also ich glaube ja schon, dass in Hawaii keiner Pizza Hawaii kennt. Das glaube ich gerne. Ne, weil ich glaube, das kommt ja von Toast Hawaii und der wurde ja, glaube ich, in Deutschland erfunden, ne? Aber in den 50ern, ne? Ja. Ist das kulturelle Aneignung?
Keine Ahnung.
Pizza Hawaii?
Müsste ich auch mal wieder essen. Ich hatte vorhin ein schönes Cordon Bleu.
Hallo.
Und gestern war ich mit den Olein-Mädels beim Mexikaner gewesen.
Ich muss mich kurz entschuldigen, ich esse wirklich noch die Pizza auf, weil ich habe echt Hunger, ne?
Erzähl mal, da hatte ich dann schön Tacos mit Hähnchenteilchen und schön Käse überbacken, Sauerrahm und danach noch einen Cheeseburger.
Tacos. Ich genieße gerade. Triggerwarnung, ich genieße gerade Schinken und Ananas. Triggerwarnung.
Schmatz mir bloß nicht ins Mikrofon.
Ist doch meins.
Ja, aber unsere Aufnahme.
Ja, und andere reden, als ob sie einen Wappermund haben. Entschuldigung, es war Burg an der Wupper. Entschuldigung, da wechselt das immer.
Und du hattest also Scrimmage.
Ja, also ich weniger. Also die Mädels hatten Scrimmage, ne? Wir hatten ja vor...
Ach, die Mädels, nicht die Jungs.
Ja, nee, die U19 hat ja vor 2 Wochen gegen die Spielgemeinschaft Essen, Mülheim, ihr Feuerprobe gehabt, ne? Und jetzt hatten wir unsere Feuerprobe gehabt gegen die Spielgemeinschaft Wuppertal-Solingen, die Assassins. Wohlgemerkt, Assassins, nicht
Assassins. Die Aschinnen? Keine Ahnung.
Was ist das zweite Scrimmage in ein paar Wochen, wo irgendwas mit ASS...
Also schon, das scheint bei euch so ein trendy Ding zu sein.
Ja, es ist eine neue Wokeness, ne? Der SS-Faktor. Ja,
schon wieder politisch unkorrekt.
Ja, hallo, Acetylsalicylsäure, was meinst du denn bitte schon?
Na klar.
Natürlich, ne? 500er Packung. Assassins, die sind ja in der zweiten Bundesliga, Damen-Bundesliga. Hatten letztes Jahr auch den vorletzten Platz gemacht in der Gruppe. Ja, und unsere Mädels, sag ich mal so, haben unsere Erwartung, sag ich mal, erfüllt. Zitat aus Solingen-Wuppertal. Wir waren jetzt ein bisschen erstaunt, dass ihr mit einem Kader von über 80% Rookies so gegenhalten könnt, ohne weiteres. Ich sagen muss, ja, würde auch mal sagen, man hat auch gemerkt, dass wir sehr viel Athletiktraining machen, ne? Und
das war meistens schon ein ausschlaggebender Faktor.
Ja, also es gab wenig Wehwehchen bei uns, ne? Also es ist irgendwie total schräg, ne? Und was gutes Athletiktraining und also wie Hexenwerk ist das? Machst gutes Athletiktraining und schon gibt's weniger Wehwehchen. Also das ist doch Voodoo. Was ist denn das für ein Scheiß?
Da solltest du mal einen Vortrag drüber halten.
Also das ist doch, nee, also wo kommt sowas her? Es ist schon schräg. Nee, aber zurückkommen zum Scrimmage, Standard-Scrimmage halt, weißt du, ne? Ein paar Plays, ne? Und dann haben wir aber auch nur Situationen gemacht, ne? Red Zone und direkt Goal-Line. Und dann recht spontan auch Kickoff und Kickoff-Return. In der zweiten Damen-Bundesliga wird es ja gespielt. NRW Regio 9er ist jetzt so eine komische Mische. Also in NRW gibt es ja auch ein 9er Regelwerk, was eigentlich auf Jugend abzielte vom Sinn her. Und jetzt bin ich auch davon ausgegangen, so, hey, ja, 9er Regio halt, ne? Da machen wir halt so, wie die Jugend Regio das macht, 9er. Also ohne Kickoff und Kickoff-Return. Der Ball wird an der, schlag mich tot, an der eigenen 25, glaube ich, gespottet. Und dann geht's da los, ne? Und punten darfst du, punten Return darfst du nicht. Also du darfst den Ball halt aufnehmen und dann kommt er halt da zum Liegen und gut ist.
Also spielt man eigentlich noch Football.
Ne? Also Carstens glorreiche Idee vom Punt-Quarterback, ist er da auch für Wurst, ne? Kurzer Exkurs. Punt Quarterback ist für mich ein Quarterback, wo ich sage, im vierten und lang, wirft eine Interception auf den Safety, er muss sich entscheiden. Fängt er die oder fängt er die nicht? Und wenn er die nicht fängt, dann kommt ein Receiver angeballert und kriegt den Ball hoffentlich. Schräge Idee von uns, aber gut. Können wir jetzt da nicht machen. Gut. lange Rede, kurzer Sinn. Special Teams haben auch dafür, dass wir die innerhalb von 24 Stunden installiert haben. War gut. Also, Mensch. Also, er hat schon ein Schlimmeres erlebt, ne? Kälte kann sich erinnern. Spontan Special Teams spielen müssen und wer kickt?
Also, gehörst du auch zu denen, die das immer nur kurz vor knapp trainieren, ja?
Eigentlich nicht.
Bin da ein bisschen enttäuscht, muss ich sagen.
Wir waren jetzt ein bisschen davon überrascht, dass wir auch Special Teams machen müssen.
Ah, okay.
Deswegen war das ja sehr, sehr kurzfristig, weil eigentlich vom Regelwerk wäre es eigentlich gar nicht vorgesehen gewesen. Aber jetzt nach der neuesten Information, ja, NRW, ja, kicken bitte schön. So, Dankeschön. Oh, ich hasse Regelungslücken.
Wenn es denn sein muss.
Ja, wenn ihr unbedingt kicken wollt, dann kicken wir halt, wa? Ne? Dann kicken wir, ne? Wundert euch nicht, dass wir wundert nicht, dass wir einen komischen Füllefanz machen, ne? Naja. So, apropos Füllefanz, ne? In zwei Tagen. Also Montag, Dienstag, am Mittwoch läuft in NRW die Frist ab, die Galgenfrist für die Pässe. Oh ja, und da hat man schon mal was gesagt gehabt, ne? Witzigerweise, es haben ganz schön viele Teams schon die Pässe eingereicht, witzigerweise. Also es sind weniger als sonst, ne? Und da im Zuge dessen habe ich mir vor ein paar Tagen das mal angeschaut und habe mir diese Liste von NRW mal angeschaut, wer noch nicht genügend Pässe eingereicht hat. Und da sag ich, hey, komm, kickst du mal, was vorher mal war. So 2019 zum Beispiel, 2018. Und das ist mir aufgefallen, die Anzahl der Teams, die Pässe rechtzeitig eingereicht haben, ist unverhältnismäßig hoch, finde ich. Also fast alle.
Ja, ist doch mal schön, wenn sich Leute an Termine halten.
So, und dann habe ich mal geguckt, Jugendteams, ne? Weil aus eigenem Interesse, ne? Und ich sag mal so, Milchmädchenrechnung gemacht, ne? Also einfach nur die Anzahl der Teams, die im Spielbetrieb dieses Jahr sind, ne? Es sind im Verhältnis zu 2019 40% weniger in NRW allein. Krass. Und das würde mich jetzt mal interessieren, ob das in anderen Bundesländern auch so ist. Das kann man ja so ganz schlecht vergleichen, ehrlich gesagt. Man kann ja nirgendwo jetzt direkt nachschauen, okay, in welchem Bundesland sind wie viele. Da muss ich bei Football aktuell warten, bis das Football-Ranking da ist. Dann muss ich durchsehen, welche Stadt ist in Bayern und sowas. Das macht mir ja keinen Spaß. Nur der gefühlte Eindruck beispielsweise aus Norddeutschland oder aus Ostdeutschland oder aus Süddeutschland. Wie ist die Anzahl der Jugendteams eigentlich nach Corona? Ist es gleichbleibend, gleich stagnierend oder ist es gerade wie in Nordrhein-Westfalen, dass gefühlt die Hälfte der Teams nicht mehr da ist? Wir haben verdammt viele Spielgemeinschaften momentan. Wir haben eine Neunerliga, eine Elferliga und dann gibt es schon die GFLJ. Das ist irgendwie so gefühlt 1995.
Ja, wobei die Frage ist, liegt es an zu wenig Jugendlichen oder zu wenig Trainern?
So.
Ich würde mal irgendwie verstärkt auf Zweiteres gehen.
Ich hatte mit Essen ein bisschen parliert beim Scrimmage und der hat gesagt, es hat sich seit Corona so die Mentalität bei den Jugendlichen ein bisschen umgeschwenkt. Also ich nenne es mal gleich Secheritis oder also ein bisschen schräg. Also die Jungs wieder von der Couch runterzukriegen teilweise ist echt anscheinend wohl augenfällig schwieriger.
Na, haben sich vielleicht dann so ein bisschen ans Couch-Dasein gewöhnt. Ich habe gesehen, Markus Meyer war bei euch zu Besuch.
Ja!
Ja, also nochmal als Reminder, Markus Meyer ist ja einer unserer Experten in der Expertenrunde, die Five Guys. Eigentlich eher in Italien unterwegs. Wie kam er denn jetzt zu euch?
Das war ja recht spontan. Der hat ja noch Familie in Duisburg und Duisburg ist für die Leute, die in der Nähe wohnen, ja bekannterweise neben Krefeld. Und für alle anderen, übrigens ist es neben Krefeld. Wird nur durch den Rhein getrennt, da gibt's eine Brücke, da kannst du rüberfahren. Total krass. Dann ist er spontan mal zum Training vorbeigekommen, hat sich das ein bisschen angeschaut und hat gesagt so, ja, da, hier wird was bei den Ladies, ne?
Okay.
Das ist schon...
Ja, wenn Markus Meyer das sagt, dann...
Ja,
ist schon Ritterschlag.
Ja, ist schon Ritterschlag. Und natürlich konnte er sich nicht nehmen lassen, doch ein paar Coaching-Points zu verteilen, ne?
Und ein bisschen... Du meinst so wie ich, als ich da spontan vorbeigekommen bin?
Ja, bei dir war es ja richtig geplant, ne? Das war ja dann bei Markus Meyer so, übrigens, er kommt jetzt. Ja, nee, die Mädels haben auch herzlich begrüßt, ne? Er hat sich bei den Mädels auch herzlich bedankt und danke, Markus, dass du da warst. Es war richtig schön, dich mal wiederzusehen und es ist auch mal wieder schön, sag ich mal, wenn du jemanden von außerhalb hast, der ein bisschen mehr Erfahrung hat als du selber oder überhaupt andere Erfahrung hat, langjährige Erfahrung hat und dann kommt da einer her und erzählt im Prinzip dasselbe, nur in grün.
Ja, den Effekt hatten wir ja schon mal besprochen, ja.
Ne, und es ist immer, war auch zeitlich ganz gut passend vom Scrimmage, so ein bisschen fürs Selbstvertrauen. Weil ja. Die Mädels, sag ich mal, die hatten sich jetzt von den Scrimmage, ich sag jetzt mal von der Physis her, würde jetzt mal sagen, unsere Defense-Line wog halb so viel wie ein Guard von Soling.
Okay.
Ne? Also dann kann man sich vorhin, wo die Fluppe manchmal ging. Und die haben jetzt gemerkt,
ist ja jetzt nicht so. Ein bisschen Technik funktioniert schon.
Ne? Also ist zwar schwer, aber nicht schwer. Um's, ihr wisst schon, was ich meine. Ne?
Ja. Gut. Ich mache mit meinen Mädels in der U-Line auch gerade riesen Fortschritte. Ich denke, wir können dieses Jahr wesentlich physischer spielen. Also richtig, richtig mal ne, anpacken und schieben. Da freue ich mich schon drauf. Hatten gestern noch mal so ein kleines Minicamp in der Halle gehabt. Haben wir 3 Stunden Training gemacht. War ziemlich cool. Die Mädels haben Gas gegeben, hatten Spaß.
Hast du mal gewusst, was für ein durchschnittliche Points Force und Points Allowed die Cobra Ladies die letzten 10 Jahre hatten?
Du, ich und Statistiken.
Im Durchschnitt die letzten Jahre, seit 2012, haben die jedes Spiel 40-7 gewonnen. Im Durchschnitt.
Ja, jetzt ist aber auch so, dass da jetzt eine neue Generation da ist, die sich halt auch noch so ein bisschen finden muss.
Ja, beziehungsweise die anderen Teams fangen auch mal an, sich zu wehren auf gut, also rein theoretisch.
Das auch. Ne? Das auch, aber so die Spielerinnen von damals, die haben alle aufgehört. Sind jetzt viele neue Mädels noch vor Corona dazugekommen, dann war ja halt nicht viel los. Und die müssen sich erstmal finden. Und von daher ist halt immer so die Frage, muss das Ziel immer deutsche Meisterschaft sein oder kann man auch als Ziel mal ausgeben, okay, wir festigen das Team jetzt und Ziel einfach Playoff. Okay, bei 3 Teams.
Es ist relativ schnell erreicht, ne? In einer Dreiergruppe mit 3 Teams in einer anderen Gruppe. Da von der Liga zu reden, ist schon sportlich irgendwo, ne?
Das kommt noch erschwerend dazu, ja.
Ja, das ist halt ja, das ist eins der Probleme, die wir gerade haben. Ne? Wir reden jetzt nicht vom Herrenbereich, sondern von Jugend- und Damenbereich. Ein Großteil der U19-Teams in NRW spielt jetzt 9er. Was jetzt nicht so geil ist irgendwo auf Dauer, finde ich. Ja. Ich meine, ich bin froh, dass wir spielen können. Ohne weiteres, ja. Und ja, so rundherum, so vielleicht so 80% aller Damenteams in Deutschland spielen inzwischen 9er. Beziehungsweise 80% spielen nicht 11er. Da ist ja irgendwo der Hase gerade begraben, ne? Also,
ja, ich glaube halt auch dieser viel beschriebene Hype-Effekt von Run-Football betrifft auch eher junge Männer als alles andere. Also ich glaube nicht, dass viele Jugendliche da jetzt unbedingt abends Football gucken, gerade wenn morgens die Schule wieder losgeht. Bei Frauen, weiß ich auch nicht, ist glaube ich auch nicht immer so, also auch nicht so die Zielgruppe, ohne dass man das bitte übernimmt, aber ich denke eben, die es am meisten gucken, sind junge Männer und die kommen dann vielleicht mal auf den Trichter, das dann halt auszuprobieren und deswegen ist es bei den Männern, also bei Männerfootball nicht so dramatisch wie beim Jugendfootball.
Ich meine, gucken wir jetzt mal die Alterskohorten an, ne? Alterskohorte, jetzt kommt der Wissenschaftler wieder durch, ne? Also im Prinzip die gemeinsame soziale Gruppe, die eine gewisse Eigenschaft sich teilt, in diesem Sinne das Alter, dementsprechend Alterskohorte. So, danke, dieses Besserwissertum wurde Ihnen präsentiert von den Coach Benito.
Ja, so, ich bin gerade weggenickt.
Ja, ich auch voll, ne? Also, welche Alterskohorte haben wir jetzt momentan in der U19 drin? Ich habe jetzt drin die Jahrgänge 2004 bis 2006. So, es sind 3 Jahrgänge. Und das ist halt genau dieses Alter, sag ich mal, in der U19, was für uns ja nie so doll aufgefallen ist, weil dann kamen die ganzen, sag ich mal, 15-Jährigen mit rein beispielsweise, ne, oder 16 oder damals noch 19, ne, die da entsprechend aufgefüllt haben, so, du beendest denn deine schulische Laufbahn mit 16 beispielsweise, ne, dann fängst du eine Ausbildung an.
Oder weitere
oder
akademische Ausbildung.
Genau, wo der Ausbildungsbetrieb vielleicht sagt so, ja, sorry, wir arbeiten bis 19 Uhr. Mhm. Was dein Coach sagt, ist mir scheißegal. Uff, ne? Also da kommt ein jäher Umbruch im Leben eines jungen Mannes.
Zumal auch, finde ich, die Problematik ist, wenn du halt Jungs kriegst in dem Alter, die vorher nicht das U16-Programm durchlaufen haben, sondern dann irgendwann mit 17 vielleicht dann auf den Trichter kommen, Football zu spielen. Naja, viel Zeit zum Ausbilden hast du halt nicht. Wenn du davon ausgehst, du musst die Jungs so in 2 bis 3 Jahren halt Football beibringen. Mhm. Ich meine, bei uns hat es ja auch lange gedauert, bis bei uns mal ein Goschen gefallen ist.
Ja, oh ja, ne? Irgendwann machen wir halt 25.
Und da sind dann halt ne 17 bis 19 Jahre nicht viel.
Ja, und vor allem
es halt lohnt sich eigentlich schon fast gar nicht, finde ich.
Also du musst halt den Anspruch, den du dran hast, arg zusammenschrauben. Ne? Du kannst jetzt nicht damit ein College-Playbook ankommen und den ganzen Finessen, die haben, weil das geht gar nicht.
Ja, das kommt voran, ne? Wie gesagt, wenn wenn du da so ein funktionierendes System hast, wo die Leute beim U16 anfangen, dann ist ja alles schön. Aber fangen die Leute dann erst so kurz vor 19 an, wird es dann halt doof. Ja, wenn die vorher noch keinen Sport gemacht haben.
Ne? Ja, und sagen wir ehrlich, viele Teams, die eine Jugend haben, die konzentrieren sich eher darauf, eine U19 zu haben, weil sie dann vermeintlich sagen, da haben wir den Nachwuchs für die Herrenmannschaft. Mhm. Und dann hast du theoretisch maximal 3 Jahre Zeit, die auszubilden dafür. Wobei aber diese 3 Jahre schon Spielzeiten sind. Das heißt, du hast das erste Jahr, wo du sagen kannst, okay, auf die Bank. Zweites Jahr theoretisch Backup. Und das letzte Jahr Starter, auf gut Deutsch. So rein von der Theorie, aber da meistens nicht funktioniert.
Naja, es gibt Leute, die raffen da schnell, körperlich sowie auch mental. Es gibt aber Leute, die brauchen halt ein bisschen länger. Und da sind 3 Jahre so ein bisschen knapp. Und dann haben wir letztes Mal noch festgestellt, dass ja eine weitere Hürde im Jugendfootball ja dann auch noch die hohen Anschaffungskosten sind.
Genau, und rein theoretisch, damit es einigermaßen, sag mal, safe laufen könnte, müsstest du sagen, okay, ich brauche jetzt aus jedem Jahrgang 22 Leute, dass ich jede Position einmal Defense und einmal Offense besetzen kann, mit einem älteren Jahrgang, nennen wir jetzt mal Senior, ne? Den mittleren Jahrgang nennen wir den Sophomore und den jüngsten Jahrgang immer mal Freshman, ne, was die Rookies sind. Ne, und da hast du Starter-Backups und die du im 4. Quarter raufschickst. Ne. Aber das ist ein Idealfall. Und selbst in diesem Idealfall, in diesem reichen Beispiel, hätte ich denn einen Kader von 66. Also ich glaube, in dem Augenblick zuckt jetzt fast jeder Jugendcoach zusammen so, 66 ist ja nice.
Ja, wobei du dann eigentlich einen Cut machen müsstest zwischen Ausbildungskader und Spielkader. Ne? Das, ne, aber gut, hat man auch alles schon mal so ein bisschen.
Ja, es ist halt die Herausforderung, die du hast. Ne? Und das ist anscheinend dieses Jahr nicht viel, viel besser geworden. Wir haben jetzt festgestellt, dass Essen hat ja selber gesagt, dass Düsseldorf saugt wie Sau. Ne? Also im Jugendbereich, U19. Ah, weggezogen. Die Bonn Gamecocks Juniors, die jetzt zeitlang auch sehr, sehr weit oben waren, sind jetzt im 9er-Bereich runtergerutscht und hatten Stand jetzt noch nicht genug Pässe eingereicht und gerüchteweise sieht's wohl doof aus, weil die Krokus viel gesaugt haben. Mhm. Ne, Bonn ist ja dann auch nur 2 S-Bahn-Stationen entfernt von Köln. Ja. Ne, und das ist schon...
Ja, da macht man sich als Nicht-NRWler kein Bild von.
Das ist nee, also das ist wirklich, wie gesagt, das sind halt 2 S-Bahn-Stationen. Auf der anderen Rheinseite ist Troisdorf, die dann auch entsprechend hochspielen. Das ist hier schon eine ziemliche Käbelei. Und da merkst du dann... So ein Schrumpfen gerade haben wir anscheinend gerade.
Aber machen wir noch mal einen harten Themencut hier.
Sag mal, auf die Fresse oder was?
Nein, noch nicht.
Noch nicht? Ja, Spalten aber sowas von alter Spalter.
Hast du mitbekommen, werden ja jetzt Coaches announced für die Herren-Nazio. Und wir haben ja letztes Mal schon festgestellt, Chuan Fatah als Head Coach, und mir ging dann so gleich, naja, dann werden wir ja wahrscheinlich so ein paar Adler-Coaches da rumrennen sehen. Und ja, mittlerweile sind es 4 Adler-Herren-Coaches, die da als Nazi-Coach rumrennen. Wie findest denn du das?
Es hat natürlich erstmal so einen Geschmack, kann man
Geschmäckle,
sagen.
Geschmäckle, ne?
So ein bisschen Geschmäckle, ne? Aber da muss ich jetzt sagen, ich coache ganz gerne dann lieber mit Leuten zusammen, wo ich denen natürlich erstmal meine ganze Philosophie erklären muss oder mein Playbook oder alles mögliche nochmal erklären muss, wo ich mich auf die Leute verlassen kann. Und bei der Nazio, ich meine, wenn ich jetzt irgendwo neu bin in einem Verein und ich habe die Möglichkeit, die Leute mitzunehmen an Coaches, die ich kenne, denen ich vertraue und habe die Möglichkeit, die mitzunehmen, dann mache ich das doch. Und da rede ich von der gesamten Vorbereitung der gesamten Saison. Aber bei einer Nazio-Mannschaft, das hat doch weniger Zeit, oder?
Naja, also ich bin so ein bisschen zwiegespalten. Mhm. Also die Coaches sind alle super. Ja, da das ist völlig unbestritten. Ich habe die ja auch live beim Training gesehen letztes Jahr. Die wissen, was sie da tun. Das steht auch völlig außer Frage. Aber ich finde es halt schade oder komisch, dass dann eben andere Coaches aus Deutschland, die ja eben auch sehr gut sind, nicht die Chance haben. Ich weiß nicht, wie das läuft bei denen. Also sagt man vorher, okay, Head Coach, du bestimmst das Team, nimm deine Leute mit, ansonsten füll halt auf, keine Ahnung. Klar, der Vorteil liegt auf der Hand, wenn du deine Coaches mitnimmst, weißt du, wo du bist, keine Frage.
Ja.
Aber ich denke halt eben auch, es gibt so viele andere gute Coaches, die auch eine faire Chance verdient haben, da mitzumachen, dass die sich dann eben halt bewerben und das dann auch wirklich berücksichtigt wird, dass man da so ein gewisses Auswahlprozedere vielleicht macht. Weil mal andersrum, bei Tom, den wir ja bei uns kurz im Telefonat hatten, ja, wurde ihm ja auch nachgesagt, so von wegen, ja, du packst dann die Leute rein, die du kennst. Da hat man sich dann irgendwie so ein bisschen beschwert drüber. Ich weiß nicht, ob das dann der Grund war, warum man gesagt hat, du bitte nicht mehr. Aber das hat man halt immer so gemunkelt. Und wenn das jetzt so gewesen sein sollte, dass das so mit ein Grund war, dann finde ich, würde ich es schade finden, wenn das jetzt genau bei den Männern passiert, was man anderen vorher schon irgendwo vorgeworfen hat.
Also um auf die Personalie Tom Balco zurückzukommen, mein Eindruck ist, also jetzt nicht, ich rede jetzt nicht über Tom an sich, sondern um das Ganze, was drumherum passiert ist, so mein Eindruck von außen betrachtet. Machen wir mal kurz ein Resümee. Wir hatten die WM, die ziemlich ja, es gab auch, also die, es ging richtig auf die Rübe, ne? Die Amerikaner haben ja da irgendwie mal fünfmal D-Day gespielt in einem Quarter, ne? War nicht schön. So. Vom Ergebnis her. Dass die Amerikaner einen schlagen, ist ja kein überrascht jetzt eigentlich. Ja, dass es so hart auf die Fresse gab. Gut, mit dem Grün haben wir auch schon mal gesprochen, ne? Und es ist ja nicht viel Spieltechnik, was der Grund war, sondern mehr so, ja, was aufeinander geprallt ist, auf gut Deutsch, ne? Um es mal kurz
zu sagen. Naja, Technik schon, aber damit hat eigentlich das Nazio-Team nichts zu tun.
Genau.
Nazio-Team ist eine reine Leistungsabfrage.
Ja, genau, und ne? Und da fing der Hase ja schon vorher an, ein bisschen zu stinken und auch das Prozedere. Und da kriege ich jetzt gerade den Spannungsbogen hin zum Verband. So, der Verband hat halt entsprechend gesagt, ne, es fahren halt Leute mit, die das Geld bezahlen und das war's. Und dann hat man schon diesen großen Filter gehabt, Geld. Geil. Nicht Leistung, sondern erstmal Geld. So, und das war ein großes Problem. Und dann kommen wir wieder zurück zu den Coaches und Verbandsfrage, Robert Huber. Und da hatte ich das Gefühl gehabt, als diese Personalie announced wurde, mit neuer Nazio-Coach, dass man da gesagt hat, vom neuen Verband.
Einfach Tabula Rasa.
Wir schneiden jetzt mal alle Triebe einfach mal ab. Wir machen mal extremen Rückschnitt. Ne? Ich kann es irgendwo verstehen, ne? Weil der alte Verband war ja nicht gerade dafür bekannt, sehr, sehr, sehr transparent zu sein. Beziehungsweise, man weiß ja nicht, welche Verflechtungen da waren, dass man sagt, na, dann lieber mal Katze los ist und fertig ist und dann fangen wir neu an.
Ja, wobei ich aber sagen muss, ne, als Nicole Mantai dann announced wurde, hieß es ja wenigstens noch in dem Post, ne, man kann sich bewerben. Ja. Ja, ich weiß nicht, ob ich es verpasst habe, aber bei der Geschichte mit Männernazio habe ich das nicht mitbekommen.
Du, aber da gehe ich mal von aus, dass das im Damenbereich eine Nazio genauso ähnlich ist wie jetzt im normalen Trainingsbereich, den du hast im Verein. Ne? Alle wollen so irgendwie Herren coachen. Danach kommt dann U19, dann U16 und dann U13 und dann Ladies. Sag ich mal, also von der Attraktivität von. Ich bin ein richtiger Mann, ne, Coaches, ne, so, Frauen coach ich doch nicht, ne, die muss ich auch noch anfassen, ne, um Gottes Willen, ne, es ist ja wirklich so, ne, mit kleinen Kindern, da hast du keinen Bock drauf, weil, das nervt, nur, oh mein Gott, die können nicht einen rumschädeln, das macht keinen Spaß,
du musst nur aufpassen, die ganzen Muttis, oh, nee, kein Bock. Kannst dich als Coach nicht so austoben.
Ne, ach nee, dann muss ich die, U16, U19, ach nee, dann muss ich die noch ausbilden, dann muss ich nur noch erklären, was ich meine mit Kick-Out. Ach nö, dann mach ich doch lieber Rego, dann wissen die wenigstens, was ich meine. Wenn nicht, dann sag ich, verpiss dich. Ja. Und dann hast du halt die Nazio-Herren, wo du sagen kannst, okay, da sind genug da, aber dann Damen. Ne, also, ich glaube, es ist noch schwieriger für die Damen-Nazio Coaches zu finden, als für ein normales Damenteam.
Ja, ungelogen, keine Frage. Wie gesagt, die Coaches, die da jetzt sind, die vier Adler-Coaches, sind auch super Coaches. Wie gesagt, ich hinterfrage jetzt einfach nur mal so das System, weißt du?
Ja, also hinterfragen kann man das ohne weiteres, ne? Also wie läuft das, ne? Also ich find's super transparent, wenn man sagen würde, man schreibt quasi so eine Stellenausschreibung raus, Head Coach, ne? Und ihre Aufgaben sind unter anderem, ne, Organisation und so weiter und so fort und Zusammenstellung eines eigenen Trainerstabes. Ja, dann ist alles tutti paletti, ne? Dann weißt du ganz genau, okay, der wurde, sag ich mal, in einem Auswahlverfahren ausgewählt, ne? Als Ausleser der Besten und der darf sich dann selber seine Rosinen picken.
Nein, das ist alles ja, gut. Oder im Rahmen der Transparenz hätte man einfach sagen können, okay, so stellen wir uns das vor, wie die Trainer halt zusammengesucht werden, wie der Stab sich zusammenfinden wird, dass der Headcoach da eben halt mitnehmen kann, wen er will oder so, und dann weiß auch jeder Bescheid. Vielleicht ist es ja auch ein ungeschriebenes Gesetz, was wir jetzt beide nicht auf dem Schirm haben, keine Ahnung. Hat also mit der Nation noch nie was zu tun, aber jetzt auch allein deswegen, weil es ja eben auch Leute wie uns gibt, die davon keine Ahnung haben, wäre es dann halt mal gut zu sagen, so läuft das. Ne? Transparenz wollte man sich auf die Fahne schreiben.
Ja, ich denke mal, wir wollten jetzt einfach mal erstmal positive Zeichen setzen, dass wir jetzt direkt einen Nazi-Hut aufstellen können und auch breit aufstellen können im Co-Trainerstab. Das finde ich ja auch an sich an gut. Die haben gerade, glaube ich, die Hucke voll mit solchen.
Ja, die werden schon, ordentlich zu tun haben. Ja.
Gibt es eigentlich irgendwas Neues zur Causa? Leeres Notebook?
Na, das wird da jetzt alles dauern.
Oh, ich habe schon eine Befürchtung. Ich habe schon mal ein Gespräch mit anderen Leuten schon mal gehört, ne? Ah, der Huber, der wird sich schon raus.
Nee, natürlich, er ist auch Anwalt, er weiß auch, wie der Hase läuft. Als Politiker weiß es dann halt auch, ne? Er kam irgendwie aus der Politik, CDU, soweit ich weiß.
Lokalpolitiker, das sind immer die geilsten.
Naja, du, wie wir schon gesagt haben, bis es überhaupt zu einer Verhandlung kommt, da werden noch ein paar Jahre ins Land gehen und dann musst du ja halt beweisen, dass er Kacke gebaut hat, ne?
Ja,
im Zweifel für den Angeklagten.
Ja, erstens das und zweitens, was außer, sag ich mal, eine gewisse, sag ich mal, diebische Genugtuung hätte eigentlich Football Deutschland von so einer juristischen Aufarbeitung?
Naja, also gut, man muss dann halt aus den Fehlern lernen und wie gesagt, ja. Es gibt ja Gründe, warum der Huber da war, nämlich weil es kein anderer machen wollte und er wurde immer einstimmig gewählt. Also ich weiß jetzt, man könnte natürlich jetzt hinterfragen, ist alles so gelaufen, wie es laufen soll bei so einer Wahl, aber ich würde es jetzt einfach mal vermuten. Er wurde gewählt. Er wurde wiedergewählt und er wurde wiedergewählt und er wurde wiedergewählt. Also da müssen sich eine ganze Menge Leute dann irgendwie an die eigene Nase fassen.
So, kommen wir mal zurück zu deiner Politiker-Antwort, ne? Du hast so schön drumherum schlawinert gerade. Also für mich jetzt so die Kernfrage, wenn jetzt, sag ich mal, jetzt wirklich ein Verfahren angestrengt wird gegen Huber,
ne? Ja.
Aufgrund irgendwelcher straftatrelevanten Erkenntnisse, die sie gewonnen haben, ne? Sei es Hinterziehung, Betrug, keine Ahnung was. Jetzt haben wir rein ins Blaue mal überlegt. Was hätten wir als Coaches davon, dass man den Huber vor Gericht zieht? Was hätten die Footballvereine davon, außer zu sagen, haben wir gleich gewusst. Und jetzt?
Man hat halt entschuldigen. Also man kann Fingerpointing betreiben, aber das war es dann halt. Ersatzzahlung, das wird es nie geben.
Schadensersatz oder sowas. Ich meine, aber selbst was hätte man da? Also großartig jetzt davon, also außer vielleicht ein paar tausend Euro mehr im Etat, ja, aber das ist doch das maximal Erreichbare eigentlich.
Er wird schon wissen, wie er sein Geld irgendwo hinbringt, wo man keinen Zugriff mehr drauf hat.
Ja, und da sehe ich gerade das große Dilemma. Ne? Einerseits gibt es genug Leute, glaube ich, die sagen so, boah, der muss verknackt werden, der muss verklagt werden, bla bla bla. Ja?
Ja, ich glaube auch, man sollte jetzt einfach mal froh sein, dass wir einen Neuanfang hinkriegen, also dass da neue Leute im Amt sind, die anscheinend auch Bock auf die Geschichte haben und auch schon Änderungen angestoßen haben. Und alles andere ist eigentlich mittlerweile auch schon so ziemlich egal.
Also, ich sag mal so, wenn es wirklich schadensersatzrechtlich relevant ist, was da passiert, ne? Vielleicht sogar strafrechtlich, dass das irgendwie, sag ich mal, juristisch bereinigt wird. Es ist ja nicht verkehrt eigentlich.
Ich glaube, das Wichtigste ist, dass die Verträge dann eben unwirksam sind.
Genau, das alles pragmatisch, das ist, glaube ich, wirklich das Wichtigste. Aber alles andere, was dann so passiert am Rande, ne? Schlimmsten Fall noch doofe Presse.
Ja, also in 2 Jahren erinnert sich kein Schwein mehr dran.
Ja, außer die Bild schreibt, Football funktioniert zu 15 Jahren Zuchthaus verurteilt auf Madagaskars Nebelspitze. Ja, ja,
das ist mein schlechter
ja, und darf sich dann selber seine Spielbälle nähen oder so.
Strafarbeit Football nähen. Deswegen bleibt der Name auch drauf. Und irgendwann macht man einen Ball auf und dann steht da so ein kleiner Zettel.
Ich will raus. Ja, aber ganz ehrlich, jetzt fängt so die Mini-Politik, Verbandspolitik an, wo man vielleicht als Verband auch noch überlegen könnte, so, okay, versuchen wir das Ganze jetzt ein bisschen Naja. Unter den Teppich zu kehren. Hauptsache, es gibt nicht, sag ich mal, böse Presse und Hauptsache, wir können wieder richtig arbeiten. Und ich glaube, das ist die Strategie, der Huber irgendwo in der Hinterhand hat. Nach dem Motto, ich habe so viel Scheiße gebaut, ne, ihr könnt mich gar nicht mehr fassen, weil sobald ihr mich irgendwo anfasst, fällt alles richtig doll zusammen.
Ach, keine Ahnung. Also eigentlich finde ich das Thema auch mittlerweile so ein bisschen ausgelutscht. Ja. Natürlich, wenn irgendwelche Erkenntnisse noch rauskommen, werden wir drüber sprechen. Aber letztendlich sei mal froh, dass es jetzt vorangeht und hoffen, dass es besser wird als vorher. Und
das ist das, was mich jetzt so ein kleines bisschen triggert. Ne? Wahrscheinlich ist das wirklich sein Gedankenspiel gewesen. Ich mache das so kompliziert und so weiter. Wenn ich mal raus bin, haben die gar keinen Bock mehr drauf. Hauptsache, der ist weg. Ne? Wie so ein Mietnomade, den du in der Wohnung hast. Ja, ist doch so. Genau.
Holst du noch die BSR ran und misst es aus und dann gehst du einfach durch mit dem Kercher durch.
Irgendwann bist du doch froh, dass die Bumskanaille dann aus der Wohnung rausgeht, ganz schnell hin, Schloss auswechseln und sagen, hast du Pech gehabt, jetzt ist weg und jetzt werden wir erstmal die Wohnung erstmal kernsanieren, Tatortreiniger rein, fertig. Ne? Scheiß auf die Kaution. Hauptsache, der ist erstmal weg.
Ja. Ach ja, ja, so ist das.
Gott, ey, da kommt wieder so Aggressionspotenzial mehr hoch, ne?
Man muss ein bisschen gegenarbeiten, ne? Tief durchatmen, den Fokus neu setzen, bevor du hier eskalierst.
Ja, das ist Frust.
Bevor du mir an die Kohle hier noch gehst.
Ja, bevor dein Frustlevel so richtig überkocht, ne? Denn du mit deinem Frust schon im Dispo ganz knietief drin bist, ne? Und dann kommt die Bank her und sagt, jetzt wollen wir mal abbuchen und du drehst durch. Du drehst so richtig durch.
Bist du mal durch. Ob ich schon mal im Spiel durchgedreht bin, natürlich.
Also, oder im Training sogar. Bist du schon im Training jemand was in die Runde gegangen?
Bei mir sind Mützen geflogen, Sonnenbrillen geflogen, Klemmbretter geflogen. Mich hat man über den ganzen Platz gehört. Ist alles schon vorgekommen.
Also ich sag mal so, das war's nicht du, aber ich sag mal, ich verleihe nie wieder teure Klemmbretter. Das mache ich nie wieder.
Ich glaube, manch Spieler hat sich bei mir gewünscht, dass er irgendwie einen Scheibenschaben-Face-Mask hätte.
Auch nicht schlecht. Also ich habe mal so ein Klemmbrett mit mehreren Fächern gehabt, das war total toll. Und das habe ich meinem Coach mal geliehen, damit er dann seine Placer aufpacken kann. Ne? Und es hat irgendwie, glaube ich, 5 Minuten gehalten und danach habe ich erstmal festgestellt, aus wie vielen Einzelteilen das Ding bestehen kann.
Ja. Also ich habe mir jetzt letztes Jahr auch so eine flexible Sonnenbrille gekauft, so, die man knautschen kann.
So die von der Bundeswehr, diese Wüstensonnenbrillen, die aus Stoff sind oder was?
Nee, die sieht schon sehr stylisch aus. Ich weiß gar nicht mehr, wie die Marke heißt. Glorify, genau, Glorify. Die haben auch verschiedene Modelle. Und die kannst du biegen, knautschen, geht wieder in die Form zurück. Ist, glaube ich, ganz praktisch für Trainer.
Jetzt sollten wir so eine Sonnenbrillenlinie aufmachen.
Wutproblem.
Eine eigene Sonnenbrillenkollektion von Coach Potatoes, die Stupid Motherfuckers. You stupid motherfuckers, you fucking ass bitches. Ja? Drop-Test aus 50 Metern mit einer Kanone.
Ja. Richtig.
Aber hast du schon mal so Konfliktpotenzial erlebt in deinem Team, wo du denkst, wow, jetzt gleich explodiert das mal?
Ja, sowas kommt doch überall vor.
Ja, ne?
Also es gibt kein Team, also überall, wo Menschen zusammenkommen, die eine verschiedene Meinung haben oder verschiedene Erwartungen haben, gibt es Konfliktpotenzial.
Oder ein anderes
Mindset. Frage ist halt, wie man damit umgeht, beziehungsweise ne, Anger Management.
Anger Management.
Ne, und wo Emotionen im Spiel sind, im wahrsten Sinne des Wortes, kann sowas immer passieren.
Ich war ja gemein beim Scrimmage gegen Essen, dass ich extra gesagt habe, wir bereiten relativ wenig, sag ich mal, vor und lassen das die Jungs ja erstmal ein bisschen laufen, mal zu gucken, wie reagieren die gegen einen Gegner, der wirklich größer ist. Ne? Und da hatten wir so ein, zwei Situationen gehabt, wo ich gesagt habe, so, okay, wenn es hart auf hart kommt, sind das so die beiden Punkte, wo ich sagen muss, da müssen wir jetzt im Camp mal dran arbeiten. Und da rede ich nicht von Spieltechnik, sondern da rede ich von Mentalität, ne? Von Frustrationslevel, die man haben kann. Weil wenn du nicht mehr weiter weißt, drehst du ja irgendwann mal durch, ne?
Naja, also wie soll ich sagen? Es gibt natürlich verschiedene Gründe für Konflikte. Zu hohe Erwartungen, auch an sich selbst, beziehungsweise auch als Trainer, denn wenn du Erwartungen ans Team hast, die sie vielleicht gar nicht erfüllen können. Als Trainer bist du in einer exponierten Position, wo alle auf dich gucken. Nicht jeder kann damit umgehen und sagt, na, wenn ich verliere, dann halten die mich für einen Lurch oder was, keine Ahnung. Wo die halt die Meinung haben, mein Team muss unbedingt gewinnen. Warum eigentlich? Wieso kann das Team nicht auch einfach mal auch eine Niederlage einstecken? Ne? Das ist dann die Frage der Zielsetzung.
Ja.
eine realistische Zielsetzung. Ganz klassisch dann halt auch Konflikt mit Spielern. Das kann dann alles Mögliche sein. Aber da gibt es auch viele, viele Techniken und Methoden, um sowas abdämpfen zu können.
Ja, und das Schlimmste, was ich jetzt mal just erlebt habe, war auch ein Konfliktpotenzial, was dann, sag ich mal, daherkam, oder ein Frustrationspotenzial, was daherkam, dass ein Coach sich, beziehungsweise dass man vom Coach zu viel verlangt. Ne, im Sinne von Zurückhaltung, dass ein Coach auch mal laut werden kann und sagen kann, jetzt halt mal die Fresse.
Ja, wir hatten gerade jetzt zu diesem Verbandstag, wo ich ja neulich schon resümiert hatte, hat der Volker Herzberg der dann auch gesagt, ne, Erwartungshaltung an den Trainern, was erwartet der Verband von uns? Und der Spruch, der immer wieder kam, oder Spruch oder die Aussage kam halt, und die ist ja auch zutreffend, als Coach ist man Vorbild. Und die Leute, die unter dir trainieren, werden dich immer zum Vorbild nehmen und dich wahrscheinlich auch ein Stück weit imitieren und in irgendeiner Situation.
Ja, und da muss man da muss man echt manchmal aufpassen. Ne?
Genau, und du jetzt halt so einer bist, der sagt, halt die Schnauze oder halt die Fresse, dann kannst du dich nicht wundern, wenn dein Spieler irgendwann das Gleiche macht. Ne?
Richtig, und deswegen, ich meine, es gibt nur eine Person auf dem Spielfeld, zu der ich sage, halt jetzt die Fresse.
Deine Frau?
Nein. Meine verschissene Uhr. Weil die hat immer so die Gelegenheit, immer im falschen Augenblick zu sagen, das habe ich nicht verstanden. Dann sage ich immer, halt die Fresse, du Scheißding.
Ne? Ja. Und dann hört der Schiedsrichter Flagge geschmissen.
Okay. Ja,
Sideline-Strafe.
Moment, ich muss mal kurz mal aufschreiben.
Sorry, Daniel, das war jetzt nicht persönlich gemeint, aber ich hatte gerade die Befürchtung, da läuft irgendwas schief beim Carsten.
Nein. Das sind nur Carstens kleine Technikprobleme, die er hat. Nee, Konfliktpotenzial, ne?
Also ich finde, ein Konfliktpotenzial kann massiv eben zum großen Teil beim Trainer liegen, aus den eben genannten Gründen. Und ich finde es wichtig, dass ein Trainer sich da halt auch mal reflektiert, wie so seine Außenwirkung ist.
Ja, und vielleicht sogar mit den Konfliktgegner oder Teilnehmer. Sag mal, Vorsicht, Gegner ist ja immer so, dass man kontra ist. Oh Gott, jetzt bin ich super woke. Super woke Carsten heute. Dass derjenige, der mit dir im Konflikt stand oder steht, dass man so gegenseitig, sag ich mal, Ich-Botschaften verballert und dann sagst so, okay, wir reden uns mal aus und ich war gerade in der Situation so und so, du warst gerade in der Situation so und so, meinst du, empfinden da, wie hast du es empfunden, dass man dann wieder dasselbe Level findet?
Ja, oder auch schon im Vorfeld zu sagen, wenn ich jetzt merke, da triggert mich was. Also erstmal muss man ja erstmal kennen, was habe ich ein Problem? Und in der Position war ich halt auch. Und dann zu sagen, okay, ich habe da jetzt ein Problem, entweder kann ich selber lösen oder ich suche mir Hilfe. Ja. Und das ist keine Schande zu sagen, wenn ich ein Aggressionspotenzial habe, dass ich mir Hilfe suche, das habe ich damals halt auch gemacht, kann ich ja ganz offen sagen, ich hatte 3 Jahre Gesprächstherapie und die hat mir wunderbar geholfen, seitdem bin ich ein anderer Mensch.
Ja, du hast weniger Keilereien auf dem Weg zu Hause, ne?
Nee, jetzt mal ohne Spaß. Also klar ärgere ich mich immer noch über Situationen, über Menschen und keine Ahnung was, aber ich gehe anders damit um. Und
ich wollte gerade sagen, wer sich nicht ärgert, dem ist es gleichgültig.
Genau, da ein bisschen Emotionen gehören halt eben doch dazu, weil, wie du sagst, sonst wird's gleichgültig und dann verfolgt man wahrscheinlich auch keine Ziele mehr. Also so ein bisschen, ist ein bisschen anecken ist ja auch okay, man muss ja nicht immer einer Meinung sein, aber man sollte halt eine gewisse Gesprächskultur beibehalten. Zwar beide Seiten. Also, ne?
Meinst du, ist es ein Fehler, wenn du jetzt zum Beispiel zum Trainings- oder zum Spielbeginn im Huddle sagst, Leute, ich hatte gerade den schlechtesten Tag meines Lebens. Kann sein, dass ich heute mal ein bisschen ausfällig werde.
Absolut.
Gegenübergebe. Denn ist jeder schon drauf getriggert und wird nicht überrascht davon, oder?
Ja, absolut. Und ich sage auch meinen Spielern, wenn ihr einen schlechten Tag habt, dann sagt Bescheid. Dann weiß ich, ich lasse euch heute mal ein bisschen in Ruhe. Aber genauso gut, wenn ich gerade Stress auf Arbeit hatte oder so, dann sage ich, ey Leute, ich hab die Kanüle heute so voll, macht mir den Tag bitte ein bisschen angenehmer. Das funktioniert. Sollte man machen, damit die Jungs wissen, woran sie sind oder die Mädels.
Und gleichzeitig kannst du ein bisschen testen, wie der soziale Skill eigentlich ist bei den Leuten. Ne?
Bist du denn schon ausgerastet?
Du meinst jetzt für deutsche, also für allgemeine Verhältnisse oder für Carstens Verhältnisse?
Ja, bist du schon laut geworden? Hast du jemanden beleidigt oder?
Ich glaube, also ich weiß mal, ich habe eine gegnerische Teamzone zum Heulen gebracht. Aber das war nicht ausrasten, das
Nein,
war gezielt, nein. Also so
in
richtig,
deinem Team oder Schiedsrichter.
so richtig Pille Palken sauer, dass ich jemanden, doch, glaub, zwei, drei, ja, also Trainingssituation, ne? Dann werden Sachen gezeigt, ne? Und dann erzählt dann jemand, das ist mir zu hart hier, baba. Und ganz ehrlich, das war nicht hart, das war ganz normale Technik, die wir gemacht haben. Es war jetzt nicht mal irgendwie auf großartige Repetition gezählt, sondern es war einfach nur grundlegende Durchführung der Technik. Und da war da jemand, der Meinung war, er ist automatisch Starter und das war ihm zu anstrengend und hat dann lange rumgeheult. Also normalerweise ist es etwas, was ich mich nicht ankotzen würde, ne? Aber wenn du, sag ich mal, deinen Urlaubstag dafür geopfert hast, extra dahin zu fahren und dann macht dann da einer auf so, nee, das ist immer so anstrengend, das ist einfach, boah, nee, der Carsten haut mich und ich so, wat? Und dann bin ich im Abschlusshuddle für meine damaligen Verhältnisse laut geworden. So sinngemäß, ich habe den sehr, sehr blumig ummalt, wenn die jetzt meinen Stundensatz bezahlen würden, der Verein morgen insolvent wäre, weil der Verein hat kein Geld. Ich mache das einfach nur pro bono. Ne, pro bono war nicht ein Wort, was ich benutzt habe. Nein, da waren noch diverse andere Schimpfwörter. Also ich war wohl richtig sauer. Ich habe am halbe Stunde später war ich zu Hause, habe direkt eine Entschuldigungs-WhatsApp gekriegt. Das fand ich schon großartig. Da hat jemand sich sehr, sehr ernst genommen auf einmal, weil das war jemand, wo ich gesagt habe, so, diese Person und ich, selber Stadtteil, never ever, hat sich entschuldigt und schon war es wieder gut. Aber mir ist Konfliktprozess ja auch schon wieder runtergeschraubt.
Ja, aber manchmal ist es ja auch gut, Grenzen aufzuzeigen, und wenn ein Spieler gegen diese Grenze stößt, dann weiß er, okay, bis hierhin und nicht weiter.
Ja,
Was mich
andere.
zum Beispiel mal hart nervt, ist, wenn Leute aggressiv, na, was heißt aggressiv, aber so nörgelnd anfangen zu diskutieren. Wenn du dann zum Beispiel sagst, nimm die Uhr ab beim Tackeln oder was, ne?
Nee, das ist ein Geschenk, das ist
Ja, oder
Schmuck.
nee, das will ich jetzt nicht, wo ich dann sage, weißt du, du musst hier beim Training nicht mitmachen. Ja? Es gibt gewisse Regeln, die sind einzuhalten, und beziehungsweise wir Trainer müssen diese Regeln einhalten oder dafür sorgen, dass sie eingehalten werden, zum Beispiel Sicherheitsregeln. Und wenn da jetzt jemand der Meinung ist, die Regeln gelten jetzt nicht für ihn, ne, dann musst du das Training nicht mitmachen. Das ist deine Entscheidung.
Richtig. Andere Situation, wo ich mal, ich glaube, da bin ich mehrmals hintereinander ausgerastet. Da war ich bei einer Mannschaft, wo ich dann die Defense übernehmen sollte und mir das alte Playbook angeschaut habe und gesagt, das funktioniert mit den Leuten nicht. Ihr könnt da nicht mit einer Viererfront in der Defense arbeiten, wenn ihr gerade mal drei D-Liner habt insgesamt. Das geht rein rechnerisch recht wenig auf und die Linebacker sind auch nicht gerade körperlich, um es mal vorsichtig zu sagen. Die waren relativ klein. Und schmal, also eigentlich hatten die Cornerback-Überschuss gehabt. Und dann habe ich gesagt, okay, dann rüsten wir das ein bisschen um. Und dann kam dann so ein Hansel daher, der ja sein zweites Jahr Football gespielt hat und der Meinung war, auf einmal alles besser zu wissen, als ich zwei Wochen im Urlaub war. Und da wurde ich, Mann, war ich das sauer. Also ich habe dann versucht, mit denen auch ein kleines Gespräch zu machen. Dann wollte er mir dann irgendwas erzählen nach dem Motto, ja, jetzt mal mir mal ein Play auf. Ich so, ja, soll ich den Offense so aufmalen? Nein, mal erstmal ein Defense Play auf. Und ich so, Alter, du weißt schon, dass ich für eine Defense eine Offense brauche. Ne? Und eine Defense sollte sich in der Regel nach der Offense aufstellen. Du merkst, ich werde jetzt schon wieder sauer, weil dieses grundlegende Verständnis da war. Weil ich hatte eine
Das triggert
Plexi.
dich.
Ja, es triggert mich einfach. Weißt du?
Aber das ist dann genau der Punkt, dass man dann mal versucht, sich zu reflektieren und mal drüber nachzudenken, was triggert mich eigentlich? Ja,
Genau, und
was
das
sind
war,
die...
genau, und das war der Punkt, den ich da erreicht hatte. Ich hatte versucht, ein kleines Gespräch nach ein paar Wochen, sogar 2 Monaten zu haben, ne? Und gesagt, okay, dann versuchen wir mal zusammenzuarbeiten, ne? Du mit deinen Ideen, ich mit meinen Ideen, und dann kommt er mit so einem grundlegenden Shit an, ne? Und sagt, ich soll erstmal ein Defense Play aufmachen, wo ich sage, nee, entschuldige mal, durch welches Loch soll ich jetzt da blitzen, wenn ich nicht mal weiß, ob da ein Thailand ist oder nicht? Ne? Also, you don't blitz a gap, when there's no gap. Also, Alter. Also, da habe ich gesagt, nach einer halben Stunde, du, wir kommen hier auf keinen Nenner. Du hast ein
Schon
ganz
wieder die
anderes
richtige
Verständnis.
Therapie hier.
Ey, also, boah, ich merke, der triggert mich immer noch, ne? Das war
Ja,
auch dieses.
aber was kannst du jetzt zum Beispiel machen? Du merkst, dich triggert jetzt etwas. Was kannst du jetzt tun, um aus diesem Gedankenkreislauf rauszukommen, um halt den Puls wieder runterzukriegen?
Genau, erkennen, dass es dich triggert und wieder auf einen Punkt zurückzukommen, wo du sagst so, okay. warum triggert es mich eigentlich? Ne?
Genau.
Erstmal das Verständnis. Ne?
Und auf dieses Verständnis
wieder runterzugehen, zu sagen, genau. Es triggert mich eigentlich, weil die Situation damals so und so war. Ne? Und was ist meine Erkenntnis aus der Situation? Zum Beispiel, ne, mit dieser Hanswurst, wollte ich nie wieder was zu tun haben.
Das war also dann auch eine legitime Konsequenz ist.
Das war eine große Konsequenz für mich, wo ich gesagt habe, so, okay, dann habe ich jetzt halt ein paar Monate frei die Saison, alles gut. Ne?
Lass uns mal nur reden, was kannst du jetzt genau in, also ist ja egal jetzt, was für eine Situation oder was dein Trigger ist, aber was kannst du jetzt tun, um jetzt da wieder rauszukommen, um souveräner in dieser Situation zu sein, weil wenn du jetzt triggerst und dir geht die Hutschen hoch, bist du ja nicht mehr souverän, dann hast du die Kontrolle verloren.
Genau, und das Problem ist, wenn du schon vorher nicht weißt, dass sich was triggert, ne, ich nenne es immer so eine Triggerfalle, dann rennst du in so eine Triggerfalle rein und redest dich in Rage. Und dann, verballerst du auf einmal sehr viel Munition, lässt Dampf ab und sagst unter Umständen Sachen, die nicht gesagt hätten werden sollen, zumindest nicht in dieser Tonart. Und das ist in diesem Augenblick zu erkennen manchmal sehr, sehr schwer, finde ich.
Ja, das ist auch. Also wenn du erstmal auf 180 bist, ist es schwer rauszukommen.
Genau.
Aber es gibt ja so ein paar Techniken, die man machen kann. Zum Beispiel versuchen halt zu atmen, ja, tief zu atmen. Es gibt ja so drei Punkte, wo der Körper so ein Stress, das sind so Stressindikatoren, ne? Schnelle Atmung, hochgezogene Schultern und irgendwas war noch.
Stimme geht hoch, Sprachrhythmus wird schneller.
Genau, der Puls wird schneller. So, und das kannst du halt eben kontrollieren, indem du atmest. Ne? Ich habe heute zufällig so eine Doku gesehen mit diesem Chris Hemsworth, der Torschauspieler.
Ah nee, es war ein anderer, der mit dem Brustklopfen, ne? Das war, wer war das? Matthew McConaughey. Ohne Scheiß, so ein Scheiß kann auch helfen, ne?
Also der sollte in einer Folge dann halt so an seinen Stress rangeführt werden, um dann halt mit gewissen Techniken diesen Stress zu überwinden. So, und das eine kann dann halt sein, eben zu atmen. Oder zu versuchen, den Fokus zu verschieben, also weg von diesem Trigger, mehr so in sich selbst zurückziehen, so ein bisschen Abstand zu gewinnen, um dann die Situation analysieren zu können. Und wenn alles nichts hilft, dann kannst du halt immer noch sagen, okay, ich habe dich gehört, aber lass uns das verschieben, damit wir beide hier wieder auf einen vernünftigen Level runterkommen.
Und da kommt das, was ich mir immer sage, ne, Gleichgültigkeit und Gleichmütigkeit sind zwei verschiedene Sachen. Ne? Ich bin ja eigentlich ein relativ, sag ich mal, gelassener Mensch, ne? Weil ich versuche immer sehr viel Gelassenheit, sehr viel Gleichmut zu zeigen. Hat für mich einen Vorteil, sag ich mal so, wenn ich ein bisschen aufbrausender wäre, dass es ein bisschen mehr Gültigkeit hat, weil es bei mir nicht so oft passiert. Ne? Andererseits habe ich dann den Nachteil, ne, dass ich dann aufpassen muss, dass das nicht geschauspielert wird, weil das man von mir nicht kennt.
Ne? Ja, aber selbst wenn. Also wenn du es gut verkaufen kannst, dann.
Ja, ne, also das ist das Problem. Also ich muss theoretisch am Ausrasten üben. Ich habe das schon mal im beruflichen Kontext gehabt, dass ich in irgendeinem Videocall mal reingebrüllt habe, wenn ich noch weiter so eine scheiß Verweigerungshaltung habe, könnt ihr mich alle am Arsch lecken. Das waren ein paar Leute über meiner Besoldungsgruppe, die waren geschockt, dass ich sowas jemals sage, weil das haben sie 10 Jahre von mir nicht gehört. Ne? Aber das war der Punkt, wo ich gesagt habe, jetzt ziehe ich den Joker. Ne? Ne? Man kann es auch zu wenig machen. Schlimm ist, wenn es, sag ich mal, inflationär benutzt und eh immer nur Coach-Dampfbirne bist, ne? Dann hört dir eh keiner mehr zu. Mehr. Nee. Ne? Wenn du aber gar nichts mehr sagst, dann hört dir ja auch keiner zu, weil du nichts sagst.
Kai hört uns auch wieder zu und der sagt zu dem Thema, wenn ihm was triggert, ist die erste Frage, kann ich es ändern? Und ist ja schon sehr selbstreflektionell. An dem Punkt war ich dann halt auch und kann ich es ändern? Wenn die Antwort nein sein sollte, hol dir Hilfe.
Ja. Ja,
wenn du erstmal erkannt hast, dass ein gewisser was irgendwie nicht so läuft, wie du dich selber sehen möchtest. Ja? Du willst gar nicht so ein HB-Männchen sein, du willst eigentlich eher so der coole Typ sein. Dann kann man schon dran arbeiten. Ne? Ja. Bei mir hat sich dann irgendwann rauskristallisiert, ich bin halt immer in so eine Wutspirale gekommen, wenn ich das Gefühl hatte, ich habe keine Kontrolle mehr über die Situation. Ja? Irgendjemand anders bestimmt über mich oder macht, was er will, entgegen meinen Wünschen oder so, ne? Und wenn man das erkannt hat, oder als ich das für mich erkannt habe, dann konnte ich für mich sagen, ich will in der Situation nicht mehr so reagieren. Ich habe die Kontrolle, ich habe immer mehrere Optionen und wenn die Option ist, ich gehe aus der Situation raus und will mit dem Typen nichts zu tun haben. Kann und auch sein, ne?
Und genau
deswegen sage ich mir zum Beispiel heute, ich bin heute auch an dem Punkt, wo ich sage, ich will schon lange nicht mehr mit allen Leuten zusammenarbeiten, die mir über den Weg laufen. Habe ich gar keinen Bock drauf, ist mir meine Zeit zu schade.
Das ist so. Und ich bin auch an so einem Punkt, wo ich, damals war ich dann auch irgendwie, ich meine, das ist jetzt auch schon wieder viele, viele Jahre her. Ich glaube, du erinnerst dich noch, damals in irgendwas an der Wupper.
Vom Krieg.
Ja, vom Krieg. Stimmt, zwischen den Kriegen. Wo ich mich dann auch aus der Situation rausgenommen habe. Ne? Es lohnt sich nicht. Jetzt bin ich inzwischen auf einem anderen Kriegspfad unterwegs und sag mir so, okay, es gibt zwar Sachen, die mich irgendwo, natürlich immer wieder irgendwo stören, aber dann frage ich mich auch alles, ist das dieses mich stören überhaupt wert? Beziehungsweise, was hat das für eine Auswirkung auf mich? Ist es nur etwas, wo ich sage so, ey, das könnte besser sein und so weiter und so fort? Ja, wenn es besser sein kann, muss man sich nicht drüber aufregen, kann man drüber reden. Wenn es besser sein muss, sollte man drüber reden. Ne? Aber wenn es nur kann ist und kein muss, ey, wir sind alle nur Menschen. Ne? Jeder hat seine Fehler, ne?
Ja, ansonsten gehört halt, glaube ich, auch immer noch so ein bisschen dazu, wenn es so einen Konflikt gibt, sich auf jeden Fall mal die Gegenseite anzuhören und zu versuchen, ihre Position einzunehmen. Also zu ergründen, warum hat er jetzt diesen Standpunkt, den er da vertritt? Was ist da los? Was möchte er?
Oder was belabert er da gerade? Ne?
Und bin ich jetzt nur trotzig, weil er mir jetzt mehr Arbeit macht oder warum auch immer, fühle ich mich gekränkt? Ist auf jeden Fall mal gut zu hinterfragen, was will der Gegenüber eigentlich? Vielleicht ist es ja auch nur mal, dass du mal was Nettes zu ihm sagst oder so, oder sich einfach mal auskotzen und danach ist gut. Ne, und dann analysierst du das, ne, ziehst dich ein bisschen zurück und sagst, das kann ja innerhalb von Sekunden sein, ne? Einmal kurz einen Schritt zurück machen, einatmen und sagen, okay, ich habe dich gehört, ich kann es irgendwo nachvollziehen, lass uns in Ruhe darüber reden.
Ja, aber sag mal ehrlich, dafür brauchst du auch eine, sag ich mal, eine gewisse soziale Kompetenz plus oder eine entsprechende Lebenserfahrung, was das angeht. Ich werde sowas nicht von einem 15-Jährigen erwarten, wenn ein 15-Jähriger so reagiert, würde ich sagen,
ja. Da ist er, ja, aber weißt du, wenn du als Trainer keine Sozialkompetenz hast, dann solltest du kein Trainer sein.
Oh fuck.
Oder, ne, also gehen wir mal anders. Wenn du ein Jungtrainer bist, ja, kann dir sowas passieren, dass du in so einen Konflikt eskalierst. So lässt nicht körperlich, kann man alles regeln. So. Ein Jungtrainer muss halt auch erstmal lernen und dann wäre es halt immer gut, dass da so quasi ein Senior-Trainer dabei ist, der dann irgendwann mal sagt, du, was war denn da los? Können wir das anders machen? Wenn er aber natürlich immer auf sich allein gestellt ist, ja, ein Jungtrainer, der dann ein Team übernehmen muss oder so, weil sonst keiner da ist, das ist dann natürlich schwierig und wenn er nie gelernt hat, mit Konfliktsituationen umzugehen, dann wird sich da auch nicht viel ändern. Ne? Und kannst du nur hoffen, Selbsterkenntnis und Hilfe holen.
Ja, und eine Sache, ich meine, jetzt kommen wir mal auf unseren Football-Alltag zurück, eine Sache, wo viel Konfliktpotenzial entsteht, ist auch über Überforderung, ne? Oder Überlastung.
Ja.
Und Überforderung, Überlastung würde ich jetzt in diesem Zusammenhang gar nicht mal negativ meinen, sondern es ist sehr, sehr oft, dass wir, sag ich mal, dass man irgendwo als Trainer ist oder als Staff, ne, und sagt so, ich möchte halt ein bisschen helfen.
Ne, und dann hast du auf einmal eine Arbeit.
Ja, und du merkst manchmal gar nicht mal, wie viel Arbeit du auf einmal hast. Ne, weil es wird immer wieder ein kleines bisschen mehr, immer wieder ein bisschen mehr. Man ist zuverlässig, ne, wird man das gemacht. Manchmal sagt man auch einfach ja, weil man sich ja vielleicht sogar denkt, na komm, so viel Arbeit ist das nicht, mein Freundchen. Ne, und dann
anders 10 Minuten weg und du erbst deine Arbeit.
Genau, und dann 10 Minuten vor Kickoff musst du irgendwie noch den Ami abholen, wow, ne, also, pff, ne, und denkst dir so, Alter, habt ihr den Schuss nicht gehört? Meine Oma ist gerade gestorben, liegt unterm Traktor,
passiert. Aber da hast du zum Beispiel das Problem, wer weiß, dass deine Oma gestorben ist, ne?
Gerne, und du kommst nicht dazu, das mitzuteilen, weil du die Hacke voll hast, dann die Jerseys noch zu bügeln oder sowas, ne?
Aber da ist dann zum Beispiel auch so ein Punkt, lernen, Nein zu sagen. Ne? Und da sehe ich ja manchmal bei dir so ein bisschen die Gefahr drin, dass du nicht Nein sagen kannst und dann bereitwillig am Anfang erstmal sehr viele Aufgaben übernimmst und dann merkst du, upsie.
Also das Lustige ist jetzt, die letzten 12 Monate, da kannst du meine Frau sagen, ich habe schon so oft zu ihr gesagt, nein, mache ich nicht. Die war richtig geschockt. Ja, kannst du mal bei Spieler plus dies und jenes? Nope, not my fucking problem. Ne? Mhm. Beziehungsweise es gibt genug andere, die das machen können. Ich habe den Arsch voll genug mit anderen Sachen. Und das ist anfangs ein bisschen komisch. Irgendwann wird es ein bisschen inflationär. Aber befreiend ist das, wenn du sagst so, ey, ich habe schon für die Sachen, die ich primär machen soll, schon zu wenig Zeit.
Ist jetzt auch so ein bisschen bei den Cobra Ladies, wo ich jetzt ja bin, da sollte ich ja erst nur die Center machen. Hm. Jetzt mache ich die O-Line. Also ich sollte nur so lange auch da bleiben, bis der Center ausgebildet ist und auf eigenen Füßen stehen kann. Jetzt mache ich die O-Line mit Saison und jetzt heißt das, Kälte kann sondern noch mal ein bisschen D-Line machen. Und okay. Und ich habe mich ja dann auch immer nur für einen Tag die Woche committed. Ja, 2 Tage? Nein. Ich mache keine 2 Tage.
Grenzen setzen, ne? Das ist, ja. Ich sag mal so, wir haben ein nicht großes Budget an Zeit, an Lebenszeit. Unser Leben wird nicht ewig.
Ja. Und das sollte dann so cool wie möglich verbracht werden.
Oder sollte fucking cool sein, ne? Und einfach nur Spaß machen, ne? Der Spaß sollte schon ein bisschen überwiegen.
Das ist auch, glaube ich, so ein Punkt, den alle Beteiligten, solange es nicht professionell ist, sich vor Augen führen sollten. Eigentlich wollen wir doch hier nur Spaß haben.
Und selbst bei der Arbeit sollte man zumindest versuchen, irgendeine Form von Spaß zu haben. Man wird nicht an jeder Arbeit immer Spaß haben, aber irgendwas an Arbeit sollte doch wenigstens ein bisschen für Motivation sorgen, wenn es wenigstens das Geld auf dem Konto ist.
Na, beim Football würde ich halt sagen, ne, es geht ja nicht um deine Existenz. Also wenn es um Existenz geht, weil du halt Volltime bezahlter Coach bist und das ist ja dann auch erfolgsabhängig, wie lange du dann bezahlt wirst. Kann ich dann irgendwo verstehen, dass es dann Situationen gibt, wo du sagst, Alter, das geht so nicht, ja? Hm. Das ist eine andere Erwartung, aber wenn du da halt nur ein Fuffi dafür kriegst oder was, ja,
dann, oder gar nichts.
Oder gar nichts, dann kannst du doch sowas von gechillt sein, weißt du? Das ist doch so völlig egal.
Ja,
und Kai sagt dir noch gerade, ne, zum Thema dann halt, wenn du halt irgendwie Hilfe brauchst oder so, Lehrgang beim LSB, Trainerweiterbildung zum Thema Konflikte. Ja, also LSB hat sowieso immer ziemlich geile Themen dabei.
Die haben teilweise echt coole Sachen, ne, die man gar nicht so.
Ja, da hatte ich mal Sportpsychologie, so einen Ansatzkurs mitgemacht, war sehr interessant.
Ja, und ich glaube, viele von diesen LSB-Angeboten, sag ich mal, leiden unter etwas, wofür die gar nichts können. Dass alle Trainer irgendwie so die Zeit sich nicht nehmen können oder wollen. Ich behaupte, das Zeit nehmen können ist teilweise schwieriger als das wollen.
Ich hab ja auch ansonsten bin ich halt auch der Meinung, was so dieses Konflikt vielleicht innerhalb von Teams angeht, ne? Also zum Beispiel unterhalb von untereinander Spielern,
ja.
Ist es, glaube ich, wichtig, eben halt auch so ein Verhaltenskodex zu haben, der so gewisse Leitplanken vorgibt, wie man sich halt im Team halt zu verhalten hat. Und für mich gehört dann halt auch immer so eine gewisse Konsequenz dazu, die dann durchzusetzen, sprich vielleicht auch eine Sanktionierung bei Fehlverhalten, weil sonst macht halt schlechtes Benehmen halt Schule und das ist halt etwas, was wir nicht wollen. Ne? Und jede Gruppe, die dann so intensiv miteinander zu tun hat, braucht halt so ein gewisses Regelwerk oder Konventionen, wie man miteinander umgehen will.
Ja, und da kommt dann etwas, was ich mal den Fluch der kleinen Zahlen nenne. Du hast jetzt beispielsweise ein Team, was immer gerade mal knapp trainingsfähig ist im Training. Ne? Also rechnerisches Beispiel, 11er Football, normaler Football, 22 Leute im Schnitt im Training. Ne? Du bist froh, dass genug Leute da sind. Und dann muss man dann auch sagen, okay, wo sind unsere richtig krassen roten Linien und welche, sag ich mal, tollen Prinzipien, die wir in so einem Code of Conduct haben, müssen jetzt vernachlässigbar sein. Und das nenne ich halt diesen Fluch, den du hast. Du bist schon wenig, du musst so gucken, dass du nicht noch weniger wirst. Aber du musst auch nur aufpassen, dass es die richtig wenigen sind, ne, und nicht nur die falschen wenigen. Und das ist, boah.
Wo du auch von Überforderungen erwähnt hast, du kannst auch Spieler überfordern. Ne? Also, je nachdem, auf was für ein Level sie sind, kannst du sie halt mit Aufgaben halt auch überfordern, wenn du denn jetzt von denen verlangst, Offense, Defense zu spielen oder ist halt noch nicht so lange dabei und der ist jetzt in einer Situation, wo er Leistung muss, aber vielleicht noch gar nicht so weit ist. Das kann dann halt auch für Zündstoff sorgen, wenn das zu weit geht.
Siehst du, das erinnert mich jetzt an ein Gespräch, was ich mit einem Coach aus Wuppertal hatte, von dieser Spielgemeinschaft, gegen die wir heute das Scrimmage hatten. Die sind ja als Spielgemeinschaft jetzt Wuppertal-Solingen unterwegs und Wuppertal-Solingen sind 10 Minuten entfernt voneinander. Das ist nix. Mhm. Ja. Ist quasi, als wenn die Bears und Thunderbirds endlich mal eine Spielgemeinschaft machen würden. Entschuldigung. Ich wollte keine schlafenden Hunde wecken.
Du warst gerade kurz weg.
Achso, ich war kurz weg.
Das liegt nicht an mir. Das liegt nicht an mir.
Oh ja, ich sehe gerade mein Internet.
Kai hat hier gerade noch. Kai hat hier gerade die ketzerische Frage gestellt. Hast du echt Zeit beim Training über Leitplanken zu reden und diese zu überwachen?
Ja, eindeutig. Ja. Ja, also reden weniger über, man sollte vorher das klar machen eigentlich, ne, wenn man es gemacht hat. Ne? Aber
genau, in Form von eines Mindset-Vortrages, den du öfters mal wiederholen solltest mit mehreren Schwerpunkten. Man kann diese Regeln halt auch irgendwo schriftlich fixieren. Ne, also kenne ich halt so von GFL-Teams und sowas, dass die halt so einen Kodex haben, wo drin steht, was sie von den Athleten erwarten. Und ja, als Trainer-Staff achtest du darauf, dass die Leute sich so benehmen, wie sie sich zu benehmen haben. Und wenn sie sich nicht benehmen, ja, dann gibt's halt sowas wie Gesserslaufen oder kleine Sprinteinheit oder sowas. Wir reden jetzt nicht darüber, dass Leute sich jetzt anfangen zu prügeln oder so, ja, aber halt respektvolles
Dazu kommen wir noch.
Ne, also die Zeit sollte man sich definitiv nehmen, um über Mindset zu reden, über ein diszipliniertes Verhalten als Athlet. Das ist das A und O. Da kann man sich sehr viel, also es kostet natürlich erstmal am Anfang so ein bisschen Arbeit, aber den Rest der Saison kannst du dir damit wesentlich leichter machen und das habe ich ja jetzt auch bei den Bears gemacht, so über gewisse Ansichten zu reden, wie man sich selbst als Team wahrnehmen will, was wollt ihr eigentlich erreichen und was gehört dann eigentlich dazu, welches Verhalten. Und wenn man mit den Jungs oder Mädels auch drüber erstmal redet, was ja viele gar nicht machen, dann gibt's bei vielen eigentlich immer schon so einen Aha-Moment.
So, und es gibt jetzt für mich zwei Ansätze, sowas einzuführen. Einerseits zu bestimmten Zeitpunkt X, sei es jetzt ein Kickoff-Meeting zur Saison, Wintertraining oder ein Phasen-Kickoff-Meeting von mir aus, Installationsphase oder so ein Camp, wo du sagen kannst, okay, dann packen wir alle zusammen und dann machen wir hier so einen großen Code of Conduct, Teambuilding-Maßnahme. Man kann auch so ein Code of Conduct auch eine Art Teambuilding-Maßnahme machen, ne, wo man alle das unterschreiben lässt, feierlich oder sowas, ne, oder einen Stein meißeln lässt. Warum es auch den Stein tragen muss, aber gut. Man kann da seine kreativ sehr, sehr freien Lauf lassen, ne? Oder ein Stück Holz reinschnitzen. Ey, es ist scheißegal wie, ne? Hauptsache es ist irgendwo drin. Oder du lässt das, sag ich mal, evolutionär wachsen, ne? Und sprichst das erst an, wenn es zum ersten Mal deine rote Linie überquert. Ne? Also hängt jetzt vom Typ ab. Ne? Bist du jemand, der sagt so, na okay, jetzt muss ich jetzt hier krass reinballern und sagen, hier, jetzt mache ich hier einen auf Moses, ne, Donnergetroll, ich komme vom Berg runter. Ja, oder sagst du einfach so, hey, ich bin liberal.
Ja.
Sag erst, wenn was passiert.
Also Kai diskutiert hier ordentlich mit, finde ich gut. Kai, kurze Frage, willst du vielleicht anrufen und willst du mit in den Chat?
Kälte, wir nennen ihn auch den Nötiger.
Hey, ich meine, bevor sich die Finger wund tippt, kann er doch lieber gleich zu uns kommen.
Er hat eins der schönsten Probleme geschrieben, die ich über die U13 mal schon gehört habe. In der U13 bin ich froh, wenn die Unit 90 Minuten konzentriert mitarbeitet, ja, zuhört, schreibt er.
Aber ja, ganz ehrlich, da musst du sowas auch, glaube ich, nicht machen. Also da ist, glaube ich, so dieses Thema positive Verstärkung. Ja, wenn du Verhalten siehst, was du möchtest, dann sagst du, hast du gut gemacht, toll, und
redest du wieder über Leckerli?
Redest du ja, Leckerli, über Leckerli? Warum denn nicht?
Ja, du, ganz ehrlich, Erziehung ist bei Hunden und Kindern relativ ähnlich. Ne?
Na, hoffentlich kriegst du jetzt dafür keinen Shitstorm.
Ich hab's schon mal gehabt, ne? Ich hab meiner jungen Mutter gesagt, so Säuglinge sind wie im Prinzip junge Hunde. Die lernen relativ schnell, nur dass Hunde schneller lernen, nicht auf den Teppich zu kacken. Oh, Hartner. Also, boah, hab ich mich da in die Nesseln gesetzt mit diesem Spruch, ne? Aber es stimmt doch, ne? Es ist dasselbe Belohnung-Reizschema da.
Ein weiterer Punkt zur Konfliktvermeidung: nicht alles aussprechen, was einem spontan in den Kopf kommt.
Habe ich da auch gemerkt. aber kennst du doch, manchmal so, manche Sprüche müssen halt mal raus, ne? Und ja.
Dann darfst du dich aber nicht über den Konflikt wundern.
Dann solltest du dich auch nicht über die gelbe Flagge wundern, die in Richtung Teamzone fliegt, denn beim Frauenfootball sagt, wenn du beim Frauenfootball sagst, in your face, bitch, ich war's nicht, ich konnte bloß nicht mehr vor lachen, weil alle haben sie mich erstmal angeguckt, wo ich dachte so, also ich sag schon vieles, aber sowas sage ich nicht. Nicht beim Frauenfootball, ne? Also gut. Flagge ging gegen mich angeblich, aber ich hab doch gar nichts gesagt diesmal. Nee, aber mal anderes Konfliktpotenzial, ne? Was passiert, wenn ein Konflikt nicht mehr über Worte ausgetragen wird, sondern, schönes Beispiel, ein Konflikt, den du vielleicht gar nicht sehen kannst. Mhm. Weil jetzt im One-on-One oder Two-on-Two jetzt im Unit-Training oder einfach nur in einer Spielsituation, im Training beispielsweise, denn einer mal ausrastet. Reden wir jetzt nicht über die Gründe, ne? Sondern über die Situation. Es passiert irgendwas und dann fängt ein Defense-Liner an, ein bisschen wild zu werden. Beim zweiten Play fängt er an, seinen Helm richtig stark einzusetzen. Und dann sagt ein O-Liner dann mal seine Meinung, indem er sich mal wehrt mit Fäusten, ne? Weil er schon mal ermahnt hat, ne? Ja. Das sind so, ich finde, das sind für mich immer so kleine Horrorszenarien, ne? Mhm. Dein Team prügelt sich auf einmal und du weißt nicht, wo es herkommt, ne?
Ja.
Wie geht man damit um?
Also erstmal ist, glaube ich, das Wichtigste, die Streithammel irgendwie dann auseinanderzukriegen. Vielleicht beide mal irgendwie in getrennte Ecken zu stellen, damit sie kurz mal den Kopf freikriegen, weil in der Emotionalität dann irgendwie noch rumzuschreien und wütend zu werden, als Coach heißen Konflikt noch mehr an. Vielleicht kommen wir erstmal trennen und sagen, ich komme gleich zu euch, stellt euch da erstmal hin, atmet durch, bin gleich da, oder wenn sie halt sich gar nicht mehr hinkriegen, dann raus aus dem Training, ne? Dann war es das für den Tag. Und dann sollte man gucken, auch auf jeden Fall, dass man das dann zur gegebenen Zeit, nicht sofort, aber zur gegebenen Zeit anspricht. Normalerweise geben sich danach auch irgendwie wieder die Hand, aber wenn es jetzt irgendwie wirklich um Leben und Tod geht, ja, dann muss halt dementsprechend auch reagieren.
Ja, also ich sag mal so, klar, sofort erstmal trennen, ne? Den Konflikt erstmal nicht auflösen, sondern nur räumlich auflösen, ne?
Genau.
Distanz schaffen, ne? Jetzt im Trainingsablauf selber. Ich meine, du hast ja jetzt ein Training am Laufen. Mhm. Ne? Kannst du jetzt mitten im Training jetzt sagen, oh, wir machen jetzt mal kurz die Markus Lanz Konfliktrunde? Nee. Ne? Also, kannst du ja auch nicht bringen, ne?
Das kommt dann halt natürlich darauf an, wie viele Trainer du hast, ne? Also, wenn du jetzt natürlich mehrere Positionstrainer hast, dann kann ein Trainer halt meinetwegen den Drill weiterführen und der andere kann sich dann irgendwie darum kümmern, dass der Konflikt nicht eskaliert. Und dann, ja, muss man halt mal gucken, was eigentlich los war und man kittet. So, Kai Schröder hat mir jetzt eine Nachricht geschickt.
So, ich aber reden wir mal ganz kurz nebenbei weiter. Reden wir jetzt mal über die Konfliktsituation. Reden wir jetzt mal vom Extremfall. Der Konflikt ist schon passiert, die haben es richtig auf die Schnauze gehauen. Und wir haben jetzt so eine Situation, wo ein Team jetzt natürlich auch komischerweise neugierig ist, was ist passiert. Ja? Wie kann man das eigentlich handeln? Klar, wenn du Glück hast, hast du ein Team, wo du sagen, ja, die beiden kriegen sich schon wieder hin und alle arbeiten so konzentriert weiter. Ne, das ist so der Optimalfall. Ne? Aber jetzt reden wir von einer Situation, wo der Optimalfall ja schon gar nicht da ist, sondern einfach, wo alles eh schon ein bisschen, sag ich mal, Bach runtergeht und dann prügeln sie sich als Spitze des Eisberges. Muss man vielleicht auch manchmal das Training deswegen komplett abbrechen?
Weiß ich nicht. Ich würde jetzt mal versuchen, den Kai mal anzurufen. Und gucken wir mal, dass das hier technisch funktioniert. So, anrufen.
Willkommen live, so. Geld versus Technik.
So, kann man auch hier was hören?
Wir brauchen definitiv Werbejingles. Wir brauchen Werbejingles.
So, bei mir im Kopfhörer klingelt.
Ich hab's bei mir jetzt auch geklingelt. Ich habe heute nicht gespielt. Das ist nicht die Erklärung.
Okay, kannst rangehen. Hörst du mich?
Ja, das, jetzt.
Ich liebe Live-Schalten.
Hallo.
Hallo erstmal, Kai. Danke, dass du mitmachst. Ich wundere mich immer im Radio, wie die das, warum kriegen die das nicht hin und so weiter. Boah, so schwer kann das nicht sein. Und Kälte zeigt dann, naja, ist das doch nicht so leicht. Aber danke,
dass Hallo du... hat doch funktioniert.
Naja. Ja, nee, ich hatte euch auf der Bluetooth-Box, weil der Ton heute irgendwie ein bisschen doll leise war.
Ah, okay.
Oh, okay. Und hatte nicht auf dem Schirm, dass ich die vielleicht ausmachen muss, wenn ich telefonieren will.
Carsten, versuch doch mal bei Zoom ein bisschen den Output zu erhöhen.
Du fängst hier mit Sachen an, weißt du, wir Technik-Nerds.
Das kann auch an Facebook liegen.
Ja. Genau, es ist wahrscheinlich Facebook,
naja, die unsere Bullshit. Wir quatschen jetzt erstmal.
Genau.
So, Kai, jetzt hilf mir nochmal auf die Sprünge. Warst du nicht von den Spandau Bulldogs?
Richtig. Der Defense-Koordinator. Auch der Landesbeauftragte für Flag Football.
Ah, sehr cool. In Brandenburg. Cool, nicht schlecht.
Von daher können wir da gerne auch irgendwann nochmal ein Thema machen. Dann mache ich die mal Flag schmackhaft.
Jetzt wird noch ein Flagonator, ey.
Kai, erzähl doch mal, was hast du denn schon so für Erfahrungen im Konfliktmanagement gemacht?
Na, Konflikte kenne ich noch aus meiner Zeit als Fernspieler. Mhm. Das ist durchaus ein paar Jahre her. Also da gab es durchaus so Situationen im Training, die dann auch mal in Handgreiflichkeiten geendet haben.
Ja.
Kommt einfach vor, wenn du einen Haufen Testosteronmonster aufeinander loslässt. Ist einfach so, kennt glaube ich jeder, der
mal in der U13 gespielt hat, ja.
Ja, also in der Jugend haben wir das Problem in dem Maße nicht, dass es handgreiflich wird, aber es gibt so Situationen, die dann so in Richtung Mobbing gehen.
Mhm.
Und da ist unser Vorteil halt, wir sind für ein Team ein verdammt großer Trainerstab. Wir sind mit Assistenten 7 Mann.
Mhm.
Bei sind wir momentan so 30, 35 Spieler.
Boah, das ist ja schon ordentlich. Das sind so fünf Spieler pro Coach, ist eine gute Zahl.
Das finde ich genug Personal. Ja, also es ist ein wirklich tolles Arbeiten. Aber du hast halt auch immer irgendwie jemanden frei, der sich um Konflikte kümmern kann. Also sonst macht zum Beispiel unser Headcoach, der springt zwischen den einzelnen Units einfach nur hin und her und guckt, was passiert gerade. Mhm. Was machen die Trainer, was machen die Spieler? Und wenn er merkt, da gibt es irgendwo jetzt gerade ein Problem, dann nimmt er sich entweder einen Spieler mit raus oder nimmt sich auch mal kurz einen Trainer zur Seite. Und hat dann aber immer noch irgendwie jemanden zweiten, der das Training weiterlaufen lassen kann.
Das ist natürlich die Idealform, ne? Das ist ja perfekt.
Ja, also wenn man es so machen kann, ist super, aber ich gehe mal davon aus, das wird bei den wenigsten Teams so der Fall sein.
Ja,
also gerade in der Jugend sind wahrscheinlich 2 bis 3 Coaches eher so, dass man vorfindet.
Also ich bin ja bei uns.
Und da wird es dann schon wieder ein bisschen doof. Einer Offense, einer Defense, einer Liner.
Ja.
Wo ist Nummer 4 für die Konflikte?
Ja.
Ja, da gebe ich dir absolut recht. Also bei einem kleinen Trainingsstab wird es schwierig, aktiv vor Ort sowas einzuhalten. Und ich glaube, da ist es dann umso wichtiger, im Vorfeld schon gerade so ein eher Commitment zu erwirken. Wie gehen wir gerade miteinander um? Und da ist ja das, was du eben sagst, Mobbing ja eben halt auch ein ganz großes Thema. Ne? Also früher, als wir noch gespielt haben, hat es keinen gejuckt. Heute ist es halt eigentlich schon Kapitalverbrechen. Soll auch nicht sein. Soll ja jeder Spaß haben. Aber ich glaube, dann muss man wirklich gucken, dass man präventiv halt schon irgendwie da gegenarbeitet. Mhm. Oder wie siehst du das?
Naja, Mobbing macht ja erstmal langfristig das Team kaputt. Das ist ja bei ganz vielen Damenteams, wenn sich dann so einzelne Gruppen bilden. Also da wollen wir gar nicht mal von Mobbing reden, sondern da sind einfach so einzelne Grüppchen,
die sich gegenseitig ausschließen.
Und wenn du das nicht unter Kontrolle hast, ist relativ schnell das Team kaputt. Das haben wir in Spandau halt auch erlebt.
Ja, habe ich nicht schon
Spandau erlebt. Ich weiß nicht, wie es bei den Cobras ist. Die sind ja nun doch ein paar mehr, ob das da auffällt oder ob die es einfach aufgrund dessen, dass sie schon so lange unterwegs sind, besseren Griff haben, weiß ich nicht, aber das ist halt so, wenn du Spannung im Team hast, dann funktioniert es auf dem Feld nicht so richtig gut. Da, weil dann dieses jeder für jeden einfach nicht mehr da ist.
Da sagst du auf jeden Fall was Richtiges. Carsten, du wolltest auch noch was sagen.
Ja, ich erinnere mich an einen Spruch von Bernd Kotschalk, der gesagt hat, ein Team kontrollierst du im Lockerroom, nicht auf dem Feld. Ne? Und ich glaube, da kommt das auch ein bisschen her. Ne? Dass du im Lockerroom diese ganzen Gespräche erstmal mitkriegst, die so flapsig mal fallen, ne, auch diese Mobbing-Sprüche nach dem Motto, na, hast du wieder einen kleinen, ne, eine kleine Socke an, solche Kleinigkeiten, dass du dann mitkriegst, wo, was passiert hier eigentlich, ne, und das, für mich sind solche Situationen, die zu beobachten, sag ich mal, als Coach, Gold wert, weil ich dann unter Umständen beobachten kann, wo ist jetzt hier der Hase eigentlich begraben.
Ja, aber dafür brauchst du ja eigentlich auch gute Captains, ne? Also gut, bei einer U13 kannst du sowas nicht erwarten, aber ich sag mal so, ab einer U19 aufwärts, dass du dann als Beobachter deine Captains hast, die dann vielleicht auch nochmal so ein bisschen, ne, drauf eingehen, was hier gerade Phase ist, und dass dann, wenn gar nichts mehr hilft, nach oben melden. Da ist es auch wichtig, eine gute Captain-Kultur zu haben, bin ich der Meinung.
Naja, du brauchst halt auch so ein bisschen Menschenkenntnis oder zumindest eine gute Beobachtungsgabe, um einfach mal zu sehen, verändert sich dein Team gerade?
Ja.
Passiert da gerade irgendwas, was sonst nicht üblich ist? Reden Leute nicht mehr miteinander, die sonst immer die dicksten Freunde waren oder so? So eine Sache musst du zumindest mal beobachten. Wenn du Glück hast, hast du Captains, die dir dann auf Nachfrage erzählen, was los ist. Aber wenn du irgendwie blind durch die Gegend rennst, ist eigentlich nur dein Training, Football, Technik und solche Sachen auf dem Schirm hast, dann ist das in Jugendteams, glaube ich, echt schwierig. Da musst du wesentlich mehr Zeit in die Menschen stecken als in den eigentlichen Sport.
Ja, und nicht umsonst redet man ja auch von Teambuilding-Maßnahmen, ne? Und da gehört es dann eben auch wirklich dazu, dass die Leute sich halt auch mal kennenlernen und wissen, mit wem sie da eigentlich spielen und für wen.
Genau, und wie ticken diese
Leute? Ja, also das war bei uns am Anfang echt ein Problem, dass die Kids untereinander nicht wussten, wie sie heißen.
Dann ist schon
Namensschilder. Naja, wir haben halt irgendwie mit im vorigen Jahr mit, weiß nicht, 6, 8 Kids angefangen und dann kam irgendwie ständig jemand neu dazu.
Ja, Mensch.
Und
das ist eigentlich toll, ne?
Dann so die eigentlich aus dem Kindergarten bekannten Spiele, so von wegen, du musst jetzt dem gegenüber den Ball zuwerfen und dann seinen Namen sagen. Ja, kannst du mit einer U13 machen, mit der U19 gucken die dich dann wahrscheinlich an, ob du noch alle Latten am Zaun hast.
Ne, und fragen dich nach deinem Namen.
Das gehört dazu, dass es halt nicht irgendwie ey Dicker oder ey Duda ist, sondern dass man tatsächlich auch mit den Spielern, also man selber als Coach, die Namen drauf hat. Das ist mir auch schon ganz oft aufgefallen, dass Coaches das nicht hinkriegen. Die haben dann irgendwie so ihre Starter plus noch 3, 4 Mann und
ja, jetzt ist die Verbindung ein bisschen schlecht. Ist noch da? Kai?
Ich bin.
Ja, jetzt ist Kai
schlecht. Ich
Ja, es ist bei mir auch gerade schlecht. Also irgendwie ist anscheinend Internet gerade ein bisschen
Berlin, also Nordrhein-Westfalen. Ich aber auch.
Ja, das war super.
Ah, ich liebe es. Wir streiken wieder alle.
Ja. Ja, Internetmaut nicht bezahlt.
Richtig, aber diesmal ist Carsten schuld. Habe ich jetzt so beschlossen.
Ach so, danke schön. Habe ich wieder eine Aufgabe für heute. Ich darf ja nicht Nein sagen, habe ich gehört.
Nee. Kai, wie lange hörst du uns eigentlich schon? Also seit wann bist du dabei bei den Coach Potatoes?
Halbes Jahr oder sowas?
Ah, cool. Das ist schon.
Also schon eine ganze Weile im Sommer.
Ja, wir wollen da mal so ein bisschen Feedback hier mal einsammeln, ne? Warum hörst du uns überhaupt?
Bin ich die erste Folge, die ich gehört habe, war die mit Andi Reichel.
Ah, cool.
Und die fand ich interessant, weil Andi war früher mal mein Coach.
Ja.
Also auch mein erster Coach.
Ich sag mal so, wessen Coach war er nicht?
Ja.
Ja, das stimmt.
Nee, ich habe mit Mitte 30 etwa angefangen, Football zu spielen, und Andi hat gesagt, naja, eigentlich bist du viel zu alt, aber was soll's.
Ja, 30 ist schon, mutig.
Der kann so scheiße ehrlich sein, das ist so gemein, finde ich. Ne? Das
aber sollte man ja auch, also gerade ne, mit 30 hast du dann doch so ein paar Risiken, also je nachdem, was du vorher schon sportlich aktiv warst oder auch nicht, ist 30 schon für Football natürlich auch ein stolzes Alter, ne? Also die meisten hören dann auch schon irgendwie mit 25, 27 wieder auf.
Ja gut, die haben dann aber auch mit 15 angefangen und sich bis dahin alles kaputt gemacht, was der Körper so hergibt an Dingen, die man kaputt machen kann.
Schon das dritte Knie kaputt, ja.
Ach nee. So, und da hat er mit 30 angefangen und jetzt bist du 32 oder was?
Nein, 46 demnächst.
Oh, auch so ein alter Sack.
Und wie lange hast du gespielt?
3 Jahre Tackle und seitdem Senior Flag.
Ja, ich habe auch schon überlegt, ob ich mit Fleck anfangen soll, um überhaupt mal irgendwas zu tun, aber irgendwie, ich weiß nicht.
Kann man das Wenn dein gerade. Krankheitsbild kaputte Knie sind, dann lass es.
Okay, ich bin raus.
Ja, ist halt so, was die meisten Liner einfach mitbringen.
Ja, das ist. Ja, dann mache ich ein bisschen Fleck und stelle fest, ich muss da auch laufen. Das Center darf ja auch Bälle fangen, ne? Ach nee,
Ja,
Quatsch, das
Fleck
war
ist halt nochmal ein
Fieberfleck.
bisschen schneller und es geht deutlich mehr über die Knie als Tackle. Also was
Verdammt!
so die Rotation und so weiter betrifft, das Abstoppen, das sollte
Ja.
niemand machen, der in dem Bereich schon Vorschäden hat.
Vielleicht
Kann
spiele ich
ich
dann doch lieber
absolut nicht
Buhl oder
empfehlen.
sowas.
Ja, ansonsten hast du noch eine Karriere als Schiedsrichter offen oder so.
Nein, ich und Schiedsrichter.
Oh
Vergiss
Gottes Willen.
es.
Ich bin froh, dass Kälte einigermaßen ruhig ist. Der als Schiedsrichter. Oh mein Gott. Der ist der erste
Ja,
Schiedsrichter, der sich so eine Nerfkanone mit Flaggen besorgt.
ich wundere mich ja auch schon immer, wie heißt er hier, Mr. Henschel, André Henschel, immer auf dem Feld so cool und locker bleibt. Da war er früher auch mal anders.
Das ist sehr eine Frage der Rolle, die er gerade einnimmt.
Ja, und
Ich spiele mit Foxy zusammen in derselben Liga. Als Schiedsrichter mag ich ihn super.
Ja.
Echt cooler Typ, weil er nimmt sich halt auch die Zeit, mit den Coaches vorher Sachen zu klären, hinterher Sachen zu erörtern. Auch mal mit den Spielern ganz auf die Ruhe, da ist gerade das Problem. Aber als Spieler kann er auch ganz anders sein. Also wir hatten irgendwann mal so eine Situation, da haben wir in Eberswalde gespielt, eher für die damals noch Adler, Cineflex und wir als Bulldogs auf der anderen Seite. Und wir haben eine Zeit lang mit den Adlern zusammen trainiert,
Ja.
weil bei beiden Teams einfach so wenig Spieler waren. Das heißt, wir kannten gegenseitig natürlich auch unsere Standard-Plays und so weiter. Und dann fing er dann an, die Bulldogs quer über den Platz zu coachen. Und dann gab es Neckereien in Richtung Trash-Talk einmal beim Platz. Wir wussten alles Spaß, aber die Schiedsrichter an der Seite nicht.
Ja.
War schon eine ziemlich witzige Situation.
Wie Volker letztes Wochenende gesagt hat, rumhänscheln ist ein neues Verb.
Ja.
Ja, nee, also ich mag André auch sehr, ist ein sehr netter Dude. Ich labe auch gerne mit ihm und ja, aber so eine Frotzeleien finde ich halt auch immer ein bisschen erfrischend,
Vielleicht sollte man so eine
ne?
Folge
Ja.
drüber machen, ne? Zeitline-Trash-Talk.
Ja,
Ne?
warum nicht?
Was darf man sagen, was kann man nicht sagen, ne? Die besten Sprüche 2022.
Ich sag mal, wenn
Ach
man.
du, das kommt immer darauf an, wer auf der anderen Seite steht und wie es
Naja, bloß wenn die
verstanden wird, ne?
Schiedsrichter jetzt neuerdings sagen, es ist nicht förderlich für den Sport, ne, dann weißt du jetzt da selber, kannst du sanktioniert werden.
Ja, wobei die Frage ist halt immer, wer redet mit wem in welcher Lautstärke. Also
Ja.
wenn du das mit einem Schiedsrichter machst, der dich persönlich kennt und du ihn und ihr macht das auf 2 Meter Entfernung, möglichst abseits allen anderen, dann ist das was anderes, als wenn sich irgendwie zwei Coaches quer übers Feld unterhalten von
Ja.
einer Teamzone zur anderen.
In einer Lautstärke, die das Knochenmark erschüttern lässt, ne? Ja.
Ja, na, wenn ich auf der Gegenseite für mich empfinde, es ist mir zu laut, was der Coach seinem Team drüben auf der anderen Seite erzählt, dann ist es definitiv zu laut.
Ja. Aber Kai, mal eine andere Frage, weil wir jetzt ja auch ein paar Sendungen dem Thema Verbandstag in Berlin-Brandenburg gewidmet haben. Fazit von dir, wie hast du die Veranstaltung empfunden? Sinnlos? Hätte man besser machen können?
Kommt immer darauf an, wer man gerade dort war. Also wenn du ein Coach bist, der irgendwie in den letzten 2, 3 Jahren einen Lehrgang besucht hat oder der sich permanent weitergebildet hat, dann war da wenig bis nichts Neues. Dann war also für dich klar, wie geht man mit Schiedsrichtern um, wie funktioniert das Thema Jugendschutz, was sind Kopfverletzungen, etc. Also all die Themen, die angesprochen wurden, waren nichts Neues, war im besten Fall eine Auffrischung und der neue Fakt war dann vielleicht, dass Cheerleading mehr Kopfverletzungen erzeugt als Football. So, aber wenn du jemand bist, der davon halt gar keine Ahnung hat, weil er nie eine Lizenz gemacht hat oder frisch ins Thema eingestiegen ist, dann war da, glaube ich, schon mal ein bisschen Input drin, der wesentlich ist. Und letztendlich ging es bei dem Verbandstag natürlich auch ein Stück weit darum, alle die einzunorden, die so Regeln des guten Umgangs eben nicht pflegen. Also, du
Haben
hast
wir
ja Statistik
davon?
von Isabel gesehen, was da passiert ist an Gewalttätigkeiten und ähnlichem.
Aber
das war halt einer der Grund, weil es teilweise in Jugendligen passiert, dass Coaches völlig ausgerastet sind.
Hast du das selber mitgekriegt? Weil also ich habe da jetzt irgendwie nicht wirklich was von mitgekriegt, dass wo ich jetzt sagen würde, okay, jetzt man kennt so ein paar Geschichten bei den Bears, die da jetzt letztes Jahr passiert sind, aber ansonsten ist mir da jetzt nicht so viel aufgefallen.
Also zum einen habe ich ja die Geschichten Brühwarm für den Fleckbereich serviert gekriegt, von daher kriege ich die Geschichten bei den Bears halt auch.
Ja.
Zum anderen habe ich halt bei einem C-Jugendspiel auch eine Situation miterlebt, wo am Ende ein Coach vom Platz gegangen ist. Mhm. War jetzt auch nicht so toll.
Ja.
Und halt auch in der ganzen C-Jugendsaison immer wieder Situationen, wo ich gesagt habe, nee, nicht in der Altersklasse.
Ja, gerade bei
unschön bei C-Jugend völlig unnötig.
Ja, ja, bei Kinderfootball ist es natürlich nochmal eine ganz andere Qualität. Da ist, sind Vorbilder noch wichtiger als bei den Erwachsenen, gar keine Frage.
Ja. Also das Schlimmste, was ich jetzt bisher erlebt hatte, ist eigentlich nur, dass Coaches die eigenen Spieler beleidigen. Anscheinend sind wir ja doch ein bisschen gediegener unterwegs. Okay, Berlin ist eine andere Nummer.
Ja, aber ich glaube halt auch, ne, ich habe da so den Vergleich Wilder Westen. Die Coaches waren bis jetzt ja so die Pistoleros, die so gesetzesfrei unterwegs waren. Und jetzt gibt's so die ersten Coaches-Regeln, alle so, ui.
Ne? Du finde ich jetzt ehrlich gesagt.
Naja, der Punkt ist eigentlich nicht, dass es neue Coaches-Regeln gibt, sondern dass man jetzt beim Verband endlich mal so weit ist, dass man sagt, man setzt sie durch. Also ja. Sowas wie zum Beispiel Lizenzpflicht, beziehungsweise mindestens mal Ausbildungspflicht für Trainer.
Mhm.
Die haben in der Landestrainerordnung zu stehen seit, ich glaube, 2009.
So, warte mal kurz. Mein Rodecaster hat hier gerade den Geist aufgegeben. Ich muss
deswegen
da mal
nehme ich ja parallel auf. Aber warte mal, ganz kurz.
So, jetzt läuft es wieder. Nein, läuft nicht. Warte mal kurz. Haltet mal eine Minute inne hier. Ich muss das Ding nochmal neu starten hier.
Das ist live, das liebe ich, ne? Mal so. Kurz innehalten. Ich muss aber pipi. Nein, Spaß beiseite. Ich muss nicht pipi. So. Das ist auch der Grund, warum man mit Backups arbeitet, ne?
Egal so, warte wo. Kurz. So, warte kurz.
Ja. Willst du gerade Werbung machen für das tolle Gerät?
Ich hoffe, jetzt hat er mir die Karte nicht zerschossen hier.
Oh, so geht's gut.
Kai mittlerweile wieder?
Ich höre dich übers Telefon.
Über Lautsprecher. So, warte mal. Das kann doch nicht wahr sein.
Ah, dann lass uns da einfach erstmal parallel weitermachen.
Ja, so.
Da möchte ich den Zoom-Stream
hier. Warte mal, jetzt muss ich mal gucken. Kai, hörst du mich jetzt wieder normal?
Ich höre dich, ja.
Ja, wunderbar. Hörst du auch den Carsten? Carsten, sag mal was.
Irgendwas sage ich immer, ne?
Ja, Carsten, höre ich. Carsten ist halt deutlich leiser als du, aber...
Echt? Ja, das ist wahrscheinlich an eine Einstellung bei Facebook gerade, ne? Aber gut. So, kommen wir mal ganz kurz drauf. Es gibt eine Trainerverordnung in Berlin?
Berlin hat eine Landestrainerordnung, ja.
Krass.
Kennt bloß keiner, weil die halt nicht im Download-Bereich ist.
Das ist wow. Geil.
Ja, oh da Gott. Sind halt auch so Sachen wie Jugendrecruiting geregelt.
Was? Ja, das große Streitthema?
Ich habe da jetzt ein Leak-Dokument erhalten, wurde mir Verbandstag zugesteckt, da muss ich mal demnächst drüber reden.
Krasse Scheiße, also ich bin, wie gesagt, ich bin gerade etwas baff, als du das gesagt hast. Wow. Also ich kann mich noch in den 90ern erinnern, wo das ein riesen Streitthema war.
Seiten, aber
also
generell steht da mal drin, ein Trainer muss eine Ausbildung haben, damit er Trainer sein darf.
Ja gut, wow. Ausbildung heißt dann nicht, dass er eine Lizenz haben muss. Naja, das ist das Ergebnis der Ausbildung.
Von möglichen Ausbildungen.
Ja.
Also du musst nicht zwingend eine Football-CBA-Lizenz haben. Es werden auch andere Ausbildungen anerkannt, wie zum Beispiel ein Sportstudium oder ähnliche Dinge.
Mhm.
Also da gibt es durchaus mehr Möglichkeiten als die Standard-DOSB-Lizenzen.
Mhm.
Aber erstmal sagt diese Ordnung, wer keine Ausbildung hat, ist kein Trainer.
Krass. Okay, dann wissen wir
jetzt. An dem Punkt ist ja erstmal grundsätzlich nichts Schlechtes dran.
Nee, das absolut.
Hat halt nur jemand durchgesetzt. Weil Trainermangel haben wir schon etwas länger.
Also, wenn wir zukünftig noch Fragen dazu haben, dann wissen wir jetzt, an wen wir uns wenden können.
Ja.
Wenn du die irgendwo zur Verfügung hast, ne, schick die mal an hier info@thecoachpotatoes.de. Ich will das unbedingt mal haben.
Weißt, suche ich euch raus.
Das, cool. Das wäre mal geil, weil ich weiß zum Beispiel, NRW zum Beispiel, weiß ich auch nicht, ob wir so etwas haben. Nee, Quatsch, ich glaube doch, wir haben irgendwo so einen Ehrenkodex rumfliegen. Aber so ein Ehrenkodex ist ja so ein... Ah, ganz ehrlich, das ist ein Kodex. An den kannst du dich halten, oder auch nicht.
Sowas hatten wir früher mal zum Beispiel für die B-Jugend, wo du dann als Trainer vor jedem Spiel einen Ehrenkodex unterschreiben musstest.
Mhm. Wow. Okay. Naja, es ist auf jeden Fall mal schon mal gut, dass man irgendwie einen Text hat, wo drin steht, wie man sich zu verhalten hat und den unterschreibt.
Ansonsten einfach mal in das Regelbuch gucken. Das gibt es ja inzwischen nur noch in digitaler Form. Mhm. Da haben sie vorne im Prinzip die Grundregeln des Umgangs miteinander von der NCAA, genau, übernommen. Und da ist ja so im Wesentlichen geregelt, wie der Sport aussehen sollte. Wenn man sich daran hält, dann macht man schon mal nicht wirklich was falsch.
Ja, ja, Kai, dann hab vielen lieben Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, um nochmal bei uns in die Sendung vorbeizuhuschen. Hat mich sehr gefreut. Vielen Dank für deinen Input. Dann würde ich dich jetzt langsam mal rausschmeißen, weil wir kommen jetzt nämlich auch gleich zum Ende. Hab herzlichen Dank, Kai. Ja?
Dankeschön, das dicke Ende kommt jetzt.
Bis bald.
Bis dann, ciao, ciao. Tschüss. So, sehr schön. Also ihr seht, man kann bei uns mitmachen. Wer dann Interesse hat, kriegen wir alles hin. Es ärgert mich, dass jetzt hier meine Technik abgekackt hat. Gut, dass wir hier immer redundant unterwegs sind.
Du, ich habe beim letzten Podcast auch Aufnahmen auch schon mal gemerkt, dass anscheinend dadurch, dass du auch für den Rodecaster mich aufnimmst, dass meine Spur manchmal ein bisschen leise ist. Aber okay.
Gut, jetzt ich habe heute versucht, nochmal deinen Channel so ein bisschen lauter zu stellen.
Ach Mensch, also wir und Technik, ne?
Ja, das ist immer, man versucht immer irgendwie einen Weg zu finden und dann haut es einem wieder irgendwie weg.
Apropos ich und Technik, ne? Was ich jetzt mal ausprobiert hatte, ist jetzt diese Lavalier-Mikros, ne? Wir haben auch festgestellt, wenn man die zu nah beieinander hat, dann nehmen die beide sich gegenseitig auf, was jetzt bei den Wheel, den ich mit Markus für den Verein aufgenommen habe, doof war. Ist okay.
Gibt es da eine Rückkopplung oder was?
Nee, es ist nur so ein leichtes Echo.
Ach so,
ja. Leichtes Echo drin, aber okay. Gut. Aber was ich total lustig fand, ist, unsere Medienbeauftragte, die KC, die hätte gesagt, oh mein Gott, unser Head Coach sagt, er kommt aus Mailand, er sagt, er hat bei Milano gecoacht. Das ist doch peinlich. Ich so, stopp, ist ein und dieselbe Stadt. Ja, aber ja, wie kommt denn sowas? Da fragt doch mal die Essener, die sind auch total peinlich berührt, dass es Ess India auf Englisch heißt. Oh mein Gott, ich fand das so herrlich. Ne?
Naja, man bildet sich immer weiter. Ne? Man
bildet sich weiter. Ne? Wir sind der Bildungspodcast.
Ja, wie gesagt, also ich meine, wir haben, was wir hier so an Inhalt fabrizieren, ne, das hätte man jetzt auch zusammenfassen können an dem Verbandstag.
Ja, ich hätte es auch überlegt, ne, mein Special Teams Playbook jetzt so als E-Learning fertig zu machen. Ne?
Okay, wenn du meinst, es interessiert jemand.
Genau, das ist der Grund, warum ich gesagt habe, nope. Nee, kurzes Video reicht ja schon.
Ja, also es gibt auf jeden Fall auch schlauere Menschen als uns. Also wir haben ja nicht die Weisheit letzter Schluss. Das ist immer unsere Meinung, die wir hier dazu haben, unsere Gedanken. Wobei ich aber denke, dass wir nicht immer allzu weit von der Wahrheit weg sind. Und wenn wir nur Scheiße erzählen würden, dann würde uns ja auch keiner zuhören.
Beziehungsweise unsere Frauen, das kannst du mir sagen.
Aber zumindest denke ich halt, dass wir immer noch so ein bisschen so Diskussionsimpulse geben können mit dem, was wir sagen. Auch wenn es vielleicht nicht immer ganz stimmt, aber auf jeden Fall so von Grundgedanken her, dass man da über gewisse Dinge dann auch mal reden kann.
Genau.
Juli, ja,
das ist ein guter Abschluss, ne?
Ja, haben wir wieder eine Sendung vollgekriegt.
Genau.
So. Na dann,
gute Nacht. Ich kann jetzt ein Jugendcamp. Chaka. Und du geschlafen.
Bis dann, ciao, ciao. Bis
dann, ciao, ciao.
Die Coach Potatoes.
Ich muss den Stream anhalten, ne?
Mhm.
Oh. Ich halte ihn an.
Halten an.
Angehalten.